So Leute, mit künstlicher Intelligenz besser werden oder sogar zur Bestzeit gelangen? Geht das? Die Antworten im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja Philipp, künstliche Intelligenz, das brauchten wir auch mal, ne? Dass mal unser Leben irgendwie ein bisschen gesteuert wird von irgendwas, was nicht so emotionsgetrieben ist. Ja, letzte Woche sind wir richtig emotionsgetrieben abgegangen. Wir haben ja die Aufzeichnung gemacht, da haben wir schon gedacht, okay, der Marathontag war bei den European Championships in München das ultimative Boom. Und dann mussten wir feststellen, es geht noch geilerer.
Es ist so, wie du sagst, Ralf. Also emotional war die letzte Woche auch anstrengend, weil einfach die deutschen Athletinnen und Athleten da ein Ding nach dem anderen abgerissen haben. Ich war Donnerstag und Freitags nochmal im Stadion. Das waren krasse Tage. Den Rest habe ich tatsächlich am Fernsehen verfolgt. Auch das war crazy. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich versuche es vielleicht damit, dass generell dieses Multisport-Event, wir reden natürlich oft, klar, über Leichtathletik und Laufen, ist ja logisch, aber nichtsdestotrotz, dieses Multisport-Event beste Werbung für den Sport war in Deutschland. Ich glaube auch über die deutschen Grenzen hinaus. Ich glaube, dass viele Athleten und Athletinnen, die aus, was weiß ich, aus dem Spanien, Italien, Frankreich, aus den Nachbarländern, aus den europäischen kamen, glaube ich, auch begeistert waren, was hier für ein Spirit war, was hier für eine Stimmung war, für eine Sportbegeisterung von den Fans auch. Ich überlege gerade, am Freitag waren wir ein bisschen eher noch da, bevor die Leichtathletik-Wettkämpfe losgingen. Hab mir noch kurz ein Mountainbike-Rennen angeguckt, was ja auch mitten im Olympiapark war. Also es war voll. Es war voll. Die Leute waren alle begeistert. Die Stimmung war Hammer. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der ganz regelmäßig Mountainbike-Rennen anschaut, aber ich fand das Hammer. War mega geil.
Also das war ja, glaube ich, auch so ein Push, den sich die Veranstalter erhofft hatten. Aber sie wussten ja nicht, ob das tatsächlich stattfinden würde. Ne? Hatte natürlich auch mit dem sehr guten Wetter, zumindest im ersten Drittel, zu tun, dass die Leute geflasht waren, da hingegangen sind und dann hat das ja so einen Multiplikationseffekt, dass man denkt, okay, da muss ich hin, weil da passiert irgendwas, was irgendwie besonders ist und dann geht's gar nicht mehr um die Sportergebnisse, ja, die uns ja dann, wenn wir uns auf Laufen und auf Leichtathletik und so konzentrieren, dann wieder interessieren, aber für einen Großteil der Menschen geht's darum, Erlebnisreize zu schaffen. Und das ging halt los mit der Eröffnung. Ja, das war ja im Prinzip eine Showveranstaltung. Da musste der Park geschlossen werden, weil so viele Leute drin waren, dass sie keinen mehr reinlassen wollten. Und der Park, der Olympiapark in München, ist riesig.
Ist nicht so klein.
Ist riesig. Und du hast es gesagt, also in einem ersten Wochenende waren ja viele von den Out- und For-Free-Events, also Triathlon, die Straßenradrennen und so weiter und so weiter. Und da ist der Park schon auseinandergefallen, ja, weil so viele Leute da sein wollten. Man kann da auch sehr gut einfach sein, ja, indem man sich da einfach auf eine Wiese setzt, ein bisschen die Aussicht genießt.
Ist auch so sehr schön.
Und dann kam halt noch diese Vibration dazu, dass da wirklich hochklassiger Sport stattgefunden hat. Plus deutsche Erfolge, das hat natürlich auch immer so einen Reiz dann. Das ist ja auch auf der Hand liegend und auch logisch. Aber dass sich das dann halt auch ins Stadion gespielt hat, wo die Preise nicht so ganz familienfreundlich waren, wie ich fand. Also da hätte ich mir noch was anderes gewünscht. Da haben sie dann nachher ja auch marketingmäßig gegengesteuert. Ist auch nicht ganz unproblematisch. Die haben ja dann Mitte der Woche angefangen, die Aktion 2 für 1 zu machen. Also du hast dann ein Ticket gekauft und durftest noch jemanden mitbringen, um das Stadion, das halt 50.000 Menschen fasst für die Leichtathletik, voller zu kriegen. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, weil wenn du 3 Tage vorher für deine Familie gebucht hast und nichts von dieser Marketingnummer dann weißt, dann fühlst du dich natürlich auch so ein ganz klein bisschen veräppelt, ja, wenn du sehr viel verarscht. Geld gezahlt hast, ja, Philipp, du hast selber für relativ viel Geld Karten gehabt und hast im Regen gesessen. Ja, das hat dann zwar aufgehört, ja.
Genau.
Aber
Donnerstagabend Hochsprungplätze. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich jemand war, der die Karten für die Events, wo ich jetzt nicht eingeladen war, haben mir gesagt, wir wollten auf jeden Fall auch mit Freunden, mit Felix, mit jemand, der aus der Gegend von Hamburg kommt, der wollte ja auch so logischerweise sich das als Live-Event nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir auch vor Wochen schon geguckt, dass wir irgendwie zusammen Karten kaufen können. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht VIP-Bereich irgendwas, das war in der Kurve hinterm Hochsprung, natürlich für Hochsprung, geiler Platz, ja. Und ich glaube, wir haben da im Regen, denn es hat anfangs ja dann an dem Abend auch geregnet, sag ich mal, ich glaube, die hat 80 € gekostet, die Karte. Also für 2,5 Stunden Sport-Event finde ich das jetzt schon, im Regen sitzend, finde ich das jetzt schon nicht gerade günstig für Leichtathletik. Und diese Strategie fand ich auch unglücklich, bin ich ehrlich. Ich verstehe, dass man natürlich dann irgendwie gemerkt hat, für die Stimmung im Stadion, auch wahrscheinlich für die TV-Bilder, das gibt jetzt nicht so viel her, wenn wir alles abhängen müssen mit Planen, damit man die Leere im Stadion nicht sieht. Ich glaube, die haben sich einfach sehr verkalkuliert im Ticketing, in der Preisgestaltung, die vor Monaten oder vielleicht sogar ein Jahr vorher irgendwann mal definiert wurde, weil halt, wie du es genau gesagt hast, die Preise wesentlich, also in meinen Augen auch wesentlich zu teuer waren. Kinder, weiß ich nicht, ab welcher Altersstruktur, die vielleicht auch noch for free waren, aber auf jeden Fall, wenn du sagst, du gehst als Familie hin.
Kinder waren nicht for free, es gab reduzierte Preise, aber es gab keinen for free. Also jetzt in die Infant-Bereich, also ne, Babys, aber Kinder mussten bezahlen und nicht so wenig.
Aber das finde ich dann, ja genau, das finde ich problematisch. Dann kannst du ja jetzt eine Familie, vierköpfige Familie, fünfköpfige Familie, keine Ahnung, die jetzt vielleicht nicht in München wohnt oder aus dem Umland, finde ich schwierig, weil dann hast du einmal die wirklich gesalzenen Ticketpreise gehabt. Zum anderen, bräuchte ich nicht erzählen, du musstest ja letzte Woche auch noch während deiner Übertragungswoche das Hotel wechseln. Also nicht nur du, sondern der komplette ARD-Bereich, weil da natürlich mehrere Sachen zusammenkamen. Es waren viele Menschen in der Stadt für die European Championships, es war aber auch noch Helene Fischer-Konzert. Also die Hotelpreise in dieser Zeit waren auch jenseits von Gut und Böse. Ich war auch eine Nacht in einem Hotel. Ich habe zufällig gesehen, was das kostet. Das war jetzt wirklich ein sehr basic Hotel. Da waren auch viele Volunteers, glaube ich, untergebracht. Also war total in Ordnung. Aber jetzt, das ist jetzt nicht ein High-End-Hotel gewesen. Ich glaube, das hat auch 260 Euro gekostet. Ohne Frühstück wohlgemerkt, wo ich mir auch dachte, alles klar, ihr nehmt schon von den Lebenden auf jeden Fall. das kostet wahrscheinlich sonst 70 vielleicht, würde ich jetzt mal tippen, im besten Falle, so wie das eingerichtet war und alles. Und das ist eigentlich dann für Familien schwierig, glaube ich, das auch sich leisten zu können. Und dann diesen Move zu machen, oh, jetzt haben wir gemerkt, wir haben uns verkalkuliert, Stadion ist zu leer, wir machen jetzt zwei Tickets zum Preis von einem. Das ist halt auch ein Schlag ins Gesicht für die loyalen Fans, Leichtathletik-Fans, sage ich jetzt mal, die halt vor Wochen schon ihre Tickets sich gekauft haben. Fand ich, ehrlich gesagt, auch, also da geht es mir gar nicht um mein Geld, aber ich denke dann, finde ich für jemand, wie gesagt, Familien oder sowas, finde ich das auch echt uncool.
Ja, wir hören jetzt ja auch gleich auf zu maulen, keine Sorge, weil wir kommen noch
wir
zu...
Wir sind die Begeisterung überwiegt, ja, nicht, dass jetzt die Leute denken, wir fanden das alles scheiße, aber das Nummern. War ein Punkt, der uns gestört hat.
Nur nochmal zum Erläutern, ja, also wir mussten als ARD-Reporterinnen und Reporter alle Mann umziehen, weil in dem Hotel, wo wir ursprünglich waren, was einen vollkommen normalen und okay Tarif hatte, haben sich die Preise an dem Wochenende, wo das Helene Fischer-Konzert war, 150.000 Zuschauer, Helene Fischer-Konzert war auch im Regen übrigens, haben sich die Preise verdreifacht. Ja, und da hat halt unsere Produktionsleitung gesagt, Leute, das ist zu viel bei der Zahl der Hotelzimmer, die wir hatten. Dann mussten wir mitten in der Veranstaltung umziehen, was natürlich eine Monsteraktion war. Alle Mann dann umziehen, on the run, alle Job, alle Sendetag, am Sendetag selber umziehen, das war schon ein Brett, ja. Und dann kommst du halt mit einer großen Gruppe auf das neue Hotel, wo du dann natürlich, du musstest morgens auschecken. Und dann kannst du natürlich nicht vor nachmittags wieder einchecken. Und da haben teilweise Leute erst um 16, 17 Uhr ihre Zimmer bezogen und hatten zwischendurch, und das war halt der Tag, wo es geregnet hat, kein Zimmer. Ja, dann hängst du da irgendwo rum und versuchst dich halt auf eine Abendsession oder so vorzubereiten. Also das war schon grenzwertig, ja. Aber da ging es halt einfach um dann letztlich natürlich einen sehr hohen Betrag, der dadurch gespart wurde. Was willst du da sagen? Da kannst du nur sagen, ja, okay, müssen wir machen. Ja, es ist einfach so.
Ja.
Aber wer drin war im Stadion oder
Hammer
zu Hause sich das angeguckt hat, also ich hoffe, ihr habt es ein bisschen gespürt, was da abgegangen ist, war schon crazy. Ja, und zwar richtig crazy. Ja, 5000 Meter, Konstanze Klosterhalfen haben wir nicht drüber gesprochen. Ja, relativ chancenlos über 10 Kilometer, hat dann gesagt, okay, ich will aber unbedingt laufen, weil es ist so geil, da in diesem Stadion nochmal zu laufen. Ihr Trainer hat gesagt, weiß nicht, ob das richtig ist, weil du warst schon durch das und platt.
Habe ich auch gehört, dass der nicht so direkt...
Ja, du hast es nicht gehört, weil du im Stadion warst und nicht unsere Übertragung gehört hast, weil wir hatten ja vorher mit ihr telefoniert. Da hat sie das alles erzählt. Wie war das? Weil ich meine, aus meiner Sicht war es halt schon crazy, ja, ich durfte das ja kommentieren, ja, hast du dann Zwischenzeiten mitgestoppt oder ab wann hast du gedacht, okay, die gewinnt das jetzt hier? Bei den 10.000 hast du ja auch gesehen, da war sie relativ chancenlos, ja?
Ja, also im Stadion selber gestoppt, mitgestoppt habe ich nicht. Man hat natürlich schon einen Blick auf die Uhr geworfen und es sah ja dann doch relativ frühzeitig nach einer deutlichen Entscheidung aus. Platz 1 schien vergeben mit Ailish McColgan, wusste ich jetzt nicht so genau, wie da die ist natürlich auch, hat auch einen Doppelstart gemacht, wie da das sich über 5 auswirken kann. Und ich hatte den Eindruck, Konstanz ist am Anfang wirklich vielleicht bewusst, vielleicht auch, weil die Kräfte nicht da waren, eher ein bisschen defensiv gelaufen, was sich natürlich hinten raus auf jeden Fall ausgezahlt hat, aber wo man jetzt vielleicht nicht als Zuschauer im Stadion direkt den Eindruck hatte, das wird auf jeden Fall, das ist ein krass klug eingeteiltes Rennen, wo man später mit Gold rechnen kann. Den Eindruck hatte ich zunächst gar nicht. Alina, vielleicht auch um das noch kurz anzubringen, hatte offensichtlich leider wieder Probleme. Man hat das, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen gesehen hat, man hat auf jeden Fall ein Tape am Bauch gesehen, ein hautfarbenes Tape.
Ja, also vielleicht auch für viele, die damit selber Probleme haben. Also Alina Reh plagt sich schon seit einigen Wochen, wenn nicht gar Monaten, mit Bauchkrämpfen. Ja, also immer wiederkehrend und es ist noch keine rechte Ursache gefunden worden. Und damit hatte sie beim 10.000 Meter Lauf so stark zu kämpfen, dass sie zwischendurch ja angehalten hat, ihren Bauch massiert hat, dann weitergelaufen ist und tatsächlich ins Ziel gelaufen ist, was schon eine unfassbare Geschichte ist, die so ein bisschen unterging, weil Konstanze immer davor war. Dann haben sie die Physios wirklich über 3 Tage intensivst behandelt und so hinbekommen, dass sie ein sehr ordentliches Rennen abgeliefert hat über 5, ja. Aber hatte eben Kinesiotapes da um ihren Bauch herum, um eben eine Durchblutung anzuregen und das noch entsprechend zu stützen, ja.
Und dann leider, ich glaube, 2 Runden Verschluss dann auf unsere Höhe ungefähr aus dem Rennen gegangen, weil es wahrscheinlich dann doch die Schmerzen zu krass waren. Aber wie gesagt, erstmal den Mut zu haben mit der Problematik aus dem 10.000 zu sagen, ich gebe mir das nochmal in der Hoffnung, dass ich irgendwie beim Fünfer damit durchkomme. Das nötigt auf jeden Fall auch schon mal Respekt ab. Und wie gesagt, bei Konstanze, es gab einen Moment, ich weiß aber nicht mehr exakt, wie viele Runden vorher das war, weil da bist du natürlich in diesem Rausch im Stadion dann auch richtig mitgezogen worden. Aber es gab irgendwann einen Moment, wo du den Eindruck hattest, der Abstand wird jetzt nicht mehr größer so, sondern es bleibt konstant und irgendwann hat man dann wirklich so visuell gemerkt, sie kommt ein Müh näher. Dann habe ich jetzt auch noch nicht gedacht, ja, easy going, die wird die locker einholen und dann stehen lassen, weil man denkt ja dann auch, wenn der Vorsprung sich irgendwann mal manifestiert hat, dann würde, also geht man davon aus, dass die Führende in dem Fall ja auch nochmal zulegen kann, wenn die dann gleichziehen würden. Und ich glaube wirklich, also ich will überhaupt nicht Konstanzes Leistung schmälern, nicht, dass wir das falsch verstehen, aber ich glaube, das Stadion und die Stimmung im Stadion haben sie wirklich ab einem Punkt getragen, weil ich glaube, sie dann schon irgendwann realisiert hat, vielleicht komme ich näher und dann war dieses, also es war ja ein ohrenbetäubender Lärm im Stadion, muss man ja sagen, und dann hat sie auf einmal mit einer gefühlt oder zumindest von außen, sag ich mal, so wie ich es wahrgenommen habe, mit so einer Leichtigkeit auf einmal wirklich ja Flügel bekommen.
Also das hat sie ja nachher direkt in dem Interview gesagt, ich bin hier nicht alleine gelaufen. Ja, und eigentlich hätte ich das gar nicht gekonnt, aber irgendwie hat mir das halt so einen Push gegeben und so in so einen Flow reingegeben, dass das dann halt ganz leicht war. Ja, sie beschreibt das halt als ganz leicht, ja. Und wir reden jetzt hier über Yasemin Can, die Türkin, geboren in Kenia, die über 10.000, die einfach einen Kick macht und die dann alle stehen lässt. Ja, also Top-Läuferinnen, ja, wie Konstanze und Ailish McColgan stehen lässt. Und die macht das gleiche Ding wieder über 5.000 Meter und du denkst ja, okay, das Ding ist durch. Ja, müssen wir nicht weiter reden. Schauen wir, wer Zweiter, Dritter, Vierter wird. Ja, und dann wird das halt sowas, ja, mit so einem Märchen hinten drauf. Es gab noch nie eine Europameisterin, eine deutsche Europameisterin über 5.000 Meter. Also das sind ja alles so Superlative, die noch dazukommen, ja. Irgendwo im Feld ist Sarah Benfares, die junge Läuferin aus dem Saarland, die läuft PB in diesem Rennen, ja, weil es halt dann doch sehr schnell war insgesamt, ja. Eine persönliche Bestzeit laufen im EM-Finale und leider, weil Coco halt vorne da im Masterpiece abliefert, gar nicht groß vorkommen, ist halt auch auf der einen Seite cool, weil neue persönliche Bestleistung, auf der anderen Seite auch ein bisschen bitter, weil du gehst halt jetzt mal von der regionalen Berichterstattung abgesehen völlig unter, ja. Aber das war schon crazy, ja. Also das Rennen war schon crazy, aber es sollte ja noch ein crazieres kommen, ja, das durfte ich auch kommentieren. Aber an dem Abend hatte ich leider einen ganz, 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 ganz harten Gegner und das hat ein bisschen am nächsten Tag noch nachgewirkt bei mir.
Harten Gegner, du meinst, dass dein Abend auch noch ein bisschen länger ging an dem Donnerstag?
Ja, ich skizziere es nur, weil ich hier keinerlei interner Preis geben möchte. ich bin zum ersten Mal auf einen Menschen aus dem läuferischen Umfeld geraten. Und es wurde in sehr kurzer Taktung alkoholhaltige Getränke gereicht. Es war nach diesem Lauf von Konstanze und nach diesem Event. Und es war sehr, sehr spannend, weil wir haben uns weiter sehr intensiv über Laufen ausgetauscht. Puh, aber so ein Hektoliter ist schon ganz schön viel.
Ja, und dann, ich denke, läuferische Sicht, auch Riesenüberraschung, ja, für mich zumindest, aber wahrscheinlich für die meisten, war ja der 3000-Meter-Hindernislauf der Damen auch, aus deutscher Sicht. Also ich glaube, auch das, und das habe ich jetzt leider nicht live im Stadion verfolgt, sondern natürlich am Fernsehen, wie du das natürlich auch kommentiert hast, das war ja auch verrückt im besten Sinne des Wortes. Das hat auch, glaube ich, vorher niemand auf dem Schirm gehabt. Lea Meyer, muss man sagen, wer sich in der Leichtathletik-Szene, in der Laufszene auskennt, den Namen kann man durchaus kennen seit, ich würde mal sagen, 2 Jahren, seit letztem Jahr. Also wer sich sehr tief mit der Nachwuchsleichtathletik beschäftigt, wahrscheinlich auch vorher, aber also spätestens auf der im Profibereich, in der aktiven Szene, letztes Jahr wirklich mit sehr guten Zeiten auf sich aufmerksam gemacht. Auch die ersten Erfahrungen jetzt sammeln können, ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr auch schon, ich glaube, aber auch in Diamond League Rennen, also sprich dieser höchsten Güteklasse, wo halt wirklich auch die Weltelite das Jahr über so Stationen macht. Und muss man vielleicht als Hintergrund wissen, sie hat zu Beginn des Jahres ihren Heimtrainer verloren, ja, mit Henning von Papen. Ich glaube sogar, dass wir das mal hier im Podcast erwähnt
haben. Ja, das haben wir mal erwähnt, ja.
Nicht den Zusammenhang zwischen ihr und Henning, aber dass Henning von Papen den Ralf lange kennt, den ich auch lange kenne, auch wenn Henning nie für mich direkt zuständig war, sozusagen, weil er früher eher die Mittelstreckenbereich gecoacht hat als Bundestrainer. Weiß ich nicht, wie war oft mit Henning früher natürlich in Trainingslagern unterwegs, weil ja dann verschiedene Disziplinbereiche da oft auch zusammengefasst waren. Ich habe schon mitbekommen im Vorfeld, dass er auch schon länger an einer schweren Krankheit laboriert, aber war dann für mich trotzdem auch sehr überraschend letztlich zu dem Zeitpunkt. Und das war Anfang des Jahres. Ich wüsste jetzt nicht genau, war das Februar, März, würde ich mal tippen. Ist natürlich für so eine Athletin auch persönlich ein heftiger Einschnitt. Auch in der Saisonplanung erstmal ein heftiger Einschnitt. Ich weiß gar nicht, wer bei ihr am Ende das Coaching dann übernommen hat. Aber das war sicherlich schon mal ein Schicksalsschlag, der nicht so einfach zu verkraften war. Dann 2 Wochen jetzt vor, dann erstmal in Eugene, sehr heftigen Sturz gehabt, den sie zum Glück zwar unverletzt
gestanden hat, also sie hatte schon zu tun damit, sowohl mit dem
mental wahrscheinlich auch.
Gar nicht mal mental, sondern mit dem ganzen anatomischen Zusammenwirken der Wirbelsäule. Ja, da ist viel gearbeitet worden und vor allen Dingen auch mit Abschürfung und Prellung.
Okay, das war in Eugene noch, also auch nicht vor allzu langer Zeit jetzt vor dem Rennen hier in München. Und dann noch im Trainingslager in St. Moritz, ich glaube 2 Wochen vorher Corona bekommen. Also ich würde sagen, alles in allem wirklich weit weg von, dass man das eine ideale Vorbereitung nennen kann. Aber was die da gemacht hat und wie die sich da selber auch in so einen Rausch reingelaufen hat und am Ende die Silbermedaille gewinnt, bei den Profis, ja, wir reden nicht mehr von irgendwelchen Nachwuchsfällen, Wahnsinn. Also da saß auch ich und auch Barbara natürlich, saßen wir vom Fernseher und waren geflasht.
Also nur damit ihr mal versteht, wie so ein Ding zustande kommt. Ja, also als der Zeitplan gemacht wurde für diese Europameisterschaften, da guckt man natürlich dann schon ein bisschen, dass eine Dramaturgie entsteht. Ja, das heißt, jeder Tag hatte bestimmte Höhepunkte. Und dann versucht man in der Regel mit einem besonderen Highlight den Abend zu beenden. Ja, also das sind dann halt zum Beispiel die 100-Meter-Finals oder am letzten Tag halt das 4x100-Meter-Finale der Frauen, was ja dann auch genauso Happy-End-mäßig ausgegangen ist wie viele andere Dinge. Ja, oder eben 5000 Meter mit den Frauen und Konstanze Klosterhalfen. Und dieser Tag, also der Samstagabend, ja, wohl wissend, dass wir das übertragen im Hauptprogramm, also ARD Samstagabend-Unterhaltung, ja. ist dann so designt worden, dass am Ende die 3000 Meter Hindernis der Frauen stehen, weil natürlich Gesa Krause, die eine der Hauptdarstellerinnen der deutschen Leichtathletik und der deutschen Laufszene ist. Und weil jeder gehofft und damit gerechnet hat, dass sie nicht nur im Finale ist, sondern da halt eine wesentliche Rolle spielen kann als Titelverteidigerin. Nach der Absage von Gesa, ja, wird natürlich plötzlich der Blick auf den Abend völlig anders. Das heißt, wir haben natürlich auch geschaut, okay, was haben wir noch für andere Finals, was sind da für Protagonisten drin und so weiter und so fort. Und wir sind ganz ehrlich, natürlich waren wir wahnsinnig froh, dass Elena Burkhardt und Lea Meyer dann das Finale erreicht haben. Aber erstmal haben wir gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da eine Medaille machen, sind relativ klein. Ja? Das heißt, schön, dass jemand dabei ist, wird ein cooles Finale, alles gut, aber da wird irgendjemand anders gewinnen. Dann hat sich das ja alles entwickelt und der Vorlauf war sehr, sehr cool von Lea gelaufen, auch technisch super gelaufen und das ist halt eine intelligente junge Athletin, die viele Dinge halt auch verbalisieren kann. So, wir haben natürlich dann nochmal mit ihr gesprochen zwischen Vorlauf und Finale. Und dann bin ich halt an dem Tag mit Frank Busemann, unserem Experten, unterwegs gewesen und habe gesagt, pass mal auf, die Lea macht eine Medaille. Und hat er schon gesagt, sag mal, jetzt rastest du auch völlig aus hier, so im Eindruck der letzten Tage. Ja, jetzt willst du jeden Tag hier Medaillen. Ich sag, warte mal ab, ne, warte mal ab. Ja, und er hat mich dann ja auch sinnloserweise gelobt auf dem Sender, also live, weil ich das vorhergesagt hatte. Aber es hat mir schon Spaß gemacht zu sehen, dass mein Eindruck, den ich hatte, nicht ganz getrogen hat. Ja, weil die ist halt so cool gelaufen dann schon im Vorlauf, mit der entsprechenden Zeit ja schon unterlegt und auch mit einer Selbstverständlichkeit über die Hindernisse und über den Wassergraben, wo sie eben gestürzt ist. Also wo du ja eigentlich denkst, okay, jetzt kommt halt irgendein Flashback und eine Unsicherheit bezüglich ihres Sturzes in Eugene. Aber das hat sie fantastisch gelöst. Und dann geht das so auf, das war dann schon halt auch relativ krass. Ja, das war schon relativ krass. Das ist so krass. Und ich meine, das sind natürlich alles Geschenke für mich als Reporter. Ich habe ja so ein Schwein gehabt in der Woche. Ich hatte Richard Ringer im Marathon. Ich durfte das 100-Meter-Finale der Frauen begleiten mit Gina, die dann da ja mit Sturz und Fleischwunde und also komplett Drama. Ich durfte Konstanze Klosterhalfen die 5000 kommentieren und Lea Meyer mit dem Dreihindernis. Das ist
und sogar Niklas Kaul.
Und Niklas Kaul, ja. Also das ist schon, das reicht eigentlich für 5 Jahre, um nicht zu sagen für 10. Ja, das haben wir dann jetzt alles kondensiert in einer Woche gemacht. Das ist natürlich auch, was wir am Anfang gesagt haben, das ist so ein Overload, ja, auch an Eindrücken, Emotionen. Und das ist ja, meine, wenn ihr euch das angehört habt, ich bin da jetzt auch nicht ganz ruhig. Ja, ich sitze ja nicht und sage, oh, Lea Meyer ist vorne, sondern das geht dann schon ein bisschen anders ab. Da kann ich gar nicht nachpennen. Also ich muss jetzt nicht jeden Abend da ein Hektoliter Bier trinken, was ich dann auch gar nicht mehr gemacht habe danach. aber das ist natürlich so aufwühlend und man geht dann nach Hause. Und nach diesen Sessions war es halt auch so, im Umlauf des Stadions, die Leute sind nicht alle weggegangen, sondern ja, die sind irgendwie ja, stehen geblieben, weil jeder irgendwie noch reden musste, das nochmal irgendwie gedankenlos werden, irgendwie verarbeiten musste. Und zwar nicht, jetzt gehen wir mal nach Hause und denken auf der Autofahrt drüber nach oder auf der Bahnfahrt, sondern die mussten irgendwie alle noch stehen bleiben. Aber es war natürlich auch cool, jetzt gar nicht so wie bei Olympischen Spielen oder sonst so eine Trennung zwischen den Blöcken und zwischen Menschen. Da gingen dann halt Leute umeinander. Ja, dann habe ich da mittwochs, kam dann halt Richard noch und wurde natürlich auch von jedem angequatscht und so weiter und so weiter. Das war halt wirklich unfassbare, intime Community, die dann da das Stadion verlassen hat. Und jeder hatte irgendwie den Kopf voller Emotionen, Eindrücken und Gefühlen. Ja, Wahnsinn.
Das wird wahrscheinlich schwer zu reproduzieren, ja, sag ich mal, wie auch immer das als nächstes ausrichten darf. Rom ist, glaube ich, dann als nächstes dran, oder? Aber da ist ja noch keine European Games mehr, oder zumindest
die Leichtathletik ist da auf jeden Fall nicht dabei. Und über die weitere Zukunft der Teilnehmer der Leichtathleten bei den European Championships wird jetzt gerade diskutiert. Es wird irgendwann im November beim nächsten Council entschieden. Aber dann sind wir ja auch schon nicht mehr so weit von Olympischen Spielen in Paris entfernt. Ja, das ist halt auch ein sehr, sehr cooles Stadt. Da haben natürlich dann die Franzosen ihren Heimvorteil, aber das werden die auch sehr, sehr cool inszenieren, das weiß ich jetzt schon.
Ja. Das glaube ich auch.
Also die spielen das halt auch ganz stark in der Stadt, Ja, so Beachvolleyball, die Outdoor-Events und so weiter. Also das wird richtig zünden. Und gleichzeitig hat er sowieso einen relativ hohen Stellenwert in Frankreich. Das wird schon funktionieren, das ist ganz klar. Ja. Aber du hast recht, der Blues setzt danach dann schon ein bisschen ein. Ja, dann ist man wieder zu Hause und muss erstmal wieder runterkommen, hat den Tisch voller Papiere. Ja, und denkt sich, oh mein Gott.
Bitte nicht, also was du nicht siehst, alles hier rechts in meinem provisorischen Büro aktuell. Es stapeln sich hier verschiedenste Quittungen, Belege, Rechnungen, die entweder zu bezahlen sind oder ich mal selber mich dran setzen müsste, wieder so langweiligen Abrechnungskram zu machen. Aber irgendwie bin ich nicht dazugekommen. Weder letzte Woche noch diese Woche. Und wie gesagt, Freitag geht es auch erstmal wieder nach, wird es für mich erstmal wieder nach Berlin gehen für ein paar Tage. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich das genau machen soll alles. Aber das sind so die das ist so die Fallhöhe zwischen eine Woche Action und geiler Live-Sport und natürlich auch viele bekannte Gesichter, die man da trifft. Und dann kommst du nach Hause und musst den schnöden Bürokram auch mal wieder irgendwann machen. Kann man natürlich auch nicht das ganze Jahr machen. Was aber auf jeden Fall wieder auch ein bisschen losgetreten wurde, zumindest in meiner Bubble auf LinkedIn, wo ich ja doch auch mit ein paar Leuten hier aus dieser, ich sage jetzt mal, Organisations-Bubble im weitesten Sinne um diese European Games verbunden bin, die Diskussion angestoßen zumindest, ob nicht Deutschland bzw. München sich vielleicht doch nochmal irgendwann zeitnah für Olympische Spiele bewerben sollte. Und ob das dann so kommen wird oder nicht, wird wahrscheinlich noch ein bisschen abzuwarten sein. Aber ich sag mal, unter dem Eindruck, unter dem wir noch stehen aktuell, sprich wie Live-Sport in München mit bestehenden, überwiegend bestehenden Anlagen oder rückbaubaren Anlagen, also sprich nachhaltigen Konzepten, möglich ist, why not, würde ich sagen. Also
ja, die Diskussion kann man sicher führen. Bevor wir euch gleich in die Welt der Bestzeitverbesserung durch künstliche Intelligenz einführen und vielleicht Philipp euch noch sagt, wie weit er mit seinem Sport treiben ist, ja, weil das ist tatsächlich noch ein Sportler. Nur einen Gedanken dazu. Was wir jetzt gesehen haben, war eben nicht Olympische Spiele, in vielerlei Hinsicht nicht. Es ist bei weitem nicht so groß, nicht so reglementiert, nicht so viele Sicherheitsauflagen, nicht so vieles Separieren von Sport, von Sportlerinnen und Sportlern, von Zuschauern, von Zuschauergruppen auch, sondern das genaue Gegenteil. Ja, sondern eine möglichst nahe, intensive, gut organisierte, aber kleine Auswahl an Sportarten. Und mit dem IOC ist es halt ein ganz anderer Gegner, sage ich auch mal, ja, mit zig Auflagen, ja, bis hin zu Steuerbefreiung und so weiter und so weiter. Also da geht es sowohl einige politische Extremhürden zu meistern, es sei denn, das IOC würde sich mal ändern, was nicht absehbar ist und was auch niemand glaubt. Und dann hast du halt Anforderungen an sehr viel mehr Sportarten ja noch für eine relativ kurze Zeit. Und dann musst du, jetzt haben wir gerade den unmittelbaren Eindruck dieser Veranstaltung, das ist alles geil gewesen, ja, und ich würde auch sagen, so eine Veranstaltung sehr gerne sofort wieder, ja, also sagen wir mal, vielleicht in 8 Jahren wieder European Championships in Deutschland, 100%, aber Olympische Spiele sind eben eine andere Hausnummer, sowohl von der Größe, aber eben auch von diesen Rahmenbedingungen. Und dann musst du halt eine Gegend finden.
Und auch den Kosten natürlich.
Und auch den Kosten, ja, und dann musst du halt eine Gegend finden, die sagt, okay, wir stehen da zu einer sehr großen Mehrheit hinter. Ja, und das ganze Prozedere rund um Olympische Spiele wollten halt bei den letzten 8 Versuchen in Deutschland die Regionen nicht tragen. Jetzt kann man sagen, okay, das war mehr oder weniger geschickt und intelligent eingefädelt und auf die Reise gebracht, aber die Eingriffe in Leben, in Logistik, in Staat oder Stadthaushalt, in Umwelt etc. wollten die Regionen jeweils nicht mittragen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt ja zum Beispiel auch für eines der reichsten Länder der Welt, wir auch übrigens, ja, nicht vergessen, Norwegen. Ja, Oslo hat sich nicht bereit erklärt, für die nächsten Olympischen Spiele sich zu bewerben. Und das sind eigentlich Alarmglocken, die beim IOC ankommen müssten, was leider nicht passiert ist. Und jetzt haben wir ja erstmal eine Abfolge von Olympiastädten mit Paris und Los Angeles auf der Seite der Olympischen Sommerspiele, danach dann Brisbane. Das sind ja erst schon mal sehr ordentliche Geschichten. Da sind wir aber dann schon bei 2032. Ja, und mit Cortina D'Ambezzo für die nächsten Winterspiele. So, und dann die nächste Option ist dann sowieso erst wieder 2036. Da hast du natürlich dann jetzt wieder diese historische Komponente mit 1936 und der Nazi-Ausrichtung der Olympischen Spiele. Das kann man jetzt positiv wenden, indem man sagt, okay, 100 Jahre später sind wir auf einem ganz anderen demokratischen Weg.
Das und so weiter. Von damals vergessen
machen. Ja, kann man eine Menge vergessen machen. Aber jetzt mal unter dem Eindruck dessen, wie stark sich unsere Gesellschaft, unsere Umwelt, unser Klima etc. Gerade bewegt, sage ich mal, ja, wandelt. Was ist denn die Voraussicht für eine Veranstaltung, die 2036, also in 14 Jahren von jetzt an, stattfindet? Hm. Das ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Und da jetzt zu sagen, okay, weil der Eindruck von 10 Tagen in München geil war, ja, schauen wir jetzt auf das, was 2036 passiert. Das ist sehr, sehr
weit. Auch schwierig.
Das ist sehr, sehr weit.
Ja, ja. Das ist richtig.
Aber du wolltest noch von deinem Sport erzählen.
Ja, ich laufe regelmäßig wieder, wollte gerade sagen, und es sind auch wieder vernünftige Streckenlängen, also für mich vernünftige Streckenlängen, also es ist schon wieder so im Bereich, ja, so 15 bis 20, das ist schon gut machbar. Ich bin am Sonntag war es, noch sehr profilierte, aber auch schöne 22 Kilometer gelaufen, war dann da auch mal wieder 90 Minuten am Stück unterwegs, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wir reden jetzt, wir versuchen die positiven Seiten hier mehr hervorzuheben. Ich sag mal so, das aktuelle Befinden könnte nach wie vor besser sein. Ich glaube, jeder, der mir auf Strava folgt, oder vielleicht auch schon länger auf Strava folgt, kann sich ja da leicht die Vergleiche anschauen zwischen, wo sieht die Herzfrequenz aktuell aus für Tempi und wo war das vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr. Dann wird man relativ schnell feststellen, dass selbst in Kenia auf 2400 Meter Höhe die Herzfrequenz niedriger war als aktuell jetzt.
Ist aber besser geworden, oder täusche ich mich?
Es ist ein bisschen besser geworden, doch ja. Heute Morgen habe ich auch schon wieder gemerkt, es ist ein bisschen besser. Also ich nähere mich jetzt mal so, ich würde sagen, es sind nur noch so 10 Schläge drüber, nicht mehr 20 wie vielleicht vor einer Woche. Also es findet, glaube ich, schon eine Anpassung statt. Ich habe in München auch, ich weiß gar nicht, in der letzten Folge erzählt, mit Johannes Motschmann länger gesprochen.
Das war danach, aber wir haben den ja beide getroffen und da kurz mittags mit ihm drüber philosophiert. Und dann sagte er auch, es wäre halt dann plötzlich, also wirklich plötzlich gegangen. Du wartest noch auf diesen plötzlichen Moment, ja.
Bei Lea Meyer war es auch so,
ne? Hat ja sehr, sehr lange nichts gemacht oder ganz, ganz wenig. Ja. Und dann war es zack, plötzlich wieder normal.
Genau, also so 3-4 Wochen müsste bei mir dann jetzt demnächst mal hinkommen, dass dann hoffentlich sich das alles wieder ganz normal anfühlt. Aber ich nehme das jetzt halt aktuell erstmal so hin, versuche mich in einem vergleichsweise lockeren Bereich, also sprich GA1-Bereich jetzt erstmal zu bewegen. Das schadet an sich jetzt erstmal nicht. Und ja, wenn sich das alles dann wieder normaler anfühlt, dann kann man auch wieder mit Workouts anfangen und versuchen wirklich auch eine Fitness aufzubauen. Aktuell ist das jetzt sehr basic erstmal, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe akzeptiert, dass ich das jetzt erstmal nicht erzwingen kann, sondern halt das, was Sportler halt nicht haben, üblicherweise nämlich Geduld lernen darf auch und bin happy. Also ich kann, wie gesagt, ich starte gerade eigentlich meistens recht früh in meine Trainingseinheiten und oder gleich halt als am Morgen direkt und dann ja hat man direkt auch mal wieder ein gutes Gefühl, man hat was gemacht, man hat das Gefühl, die Fitness kommt trotzdem auch. Ich versuche aber trotzdem jetzt nicht die Strecken zu laufen, die ich sonst üblicherweise laufe, wenn ich flotter unterwegs bin, sondern nutze dann jetzt diese Gelegenheit einfach auch ein bisschen, um neue Runden auszuprobieren, die ich davor nicht kannte, ein bisschen trailiger unterwegs zu sein, Höhenmeter nicht zu scheuen, auch wenn das jetzt vielleicht dann den Schnitt auch nochmal ein bisschen drückt, aber das macht dann auch mal Bock, irgendwie so seinen üblichen Radius ein bisschen zu erweitern und von dem her, ja, nehme ich das jetzt erstmal so und hoffe, dass ich das in 1-2 Wochen wieder ein bisschen einpendelt, dass ich auch mal wieder zielgerichteteres Training machen kann. Und zielgerichtetes Training. Ja,
warte mal, eins wollte ich noch sagen. Ich bin übrigens sehr, sehr, sehr gespannt, was dann dabei rauskommt, weil ich habe das Gefühl, also du musst ja erstmal sehen, du hast ja eine hochintensive, längere hochintensive Phase hinter dir, ja. Mit auch relativ kurz getakteten Vorbereitungen auf Marathonrennen etc. Das heißt, das ist ja nicht weg, ne? Das ist ja Quatsch. Jetzt so eine Basis da nochmal reinzulegen mit einer relativ langen Phase GA1, weil wenn du jetzt ja keinen erhöhten Puls hättest, würdest du jetzt ja schon wieder Workouts machen, ne?
Klar.
Und dann jetzt in absehbarer Zeit, und da, ich bin ganz sicher, dass es so kommen wird, dann wieder darauf aufzubauen. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
Kann tatsächlich vielleicht unterm Strich, das hat man auch in der Vergangenheit bei manchen Kollegen ja schon gesehen, manchmal sogar gut sein. Also auch wenn das naturell natürlich sagt, ich muss schnell wieder fit werden, ich muss schnell wieder Workouts machen, weil ich muss als Berufssportler schnell wieder an Rennen teilnehmen, ist das manchmal der zwar kürzeste, aber nicht immer beste Weg. Tatsächlich ist es manchmal, auch wenn es einem sozusagen aufgezwungen wird, vielleicht gar nicht so schlecht, wie du es gerade sagst, dass man wirklich mal eine längere Phase wieder sich Zeit nimmt, Grundlagenausdauer zu trainieren, von ganz unten aufzubauen, keine kurzfristigen Ziele zu stecken, wo man jetzt irgendwie übers Knie brechen muss, sondern eher einen längerfristigen Ansatz zu wählen, auch wenn, also weil man es auch nicht anders machen kann, ist vielleicht unterm Strich, darauf setze ich auch so ein bisschen, vielleicht gar nicht mal das Schlechteste. Insofern, ich bin fein, wie es jetzt gerade ist. Klar, ein Herbstmarathon ist nicht mehr realistisch, da brauchen wir, ja, glaube ich, jetzt kein großer Experte zu sein, um zu diesem Schluss zu kommen, wenn man Ende August noch nicht vernünftig trainieren kann, würde ich übrigens auch niemandem zu Hause empfehlen. Also wenn ihr jetzt irgendwie bisher große Probleme habt, würde ich weder Berlin noch Frankfurt wahrscheinlich euch unbedingt ans Herz legen. Das ist, glaube ich, dann nicht sinnvoll. Und dann, ja, muss man halt dann auch versuchen, das eben smart längerfristig zu sehen.
Smart längerfristig ist ein sehr gutes Stichwort, ja, für unseren längerfristigen Partner ja schon, Enduco. Und jetzt gleich reden wir mit dem Chef vom Ganzen, also mit demjenigen, der das erfunden hat und eine Idee dazu hatte, weil das ist ja ein spannender Ansatz.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt André Siegel gleich zu Gast. Den Namen werden wahrscheinlich viele von euch wahrscheinlich noch nicht unbedingt gehört haben. Das ist aber quasi der Gründer und inzwischen auch Geschäftsführer von Enduco. Ralf hatte schon gesagt, die sind ja schon wirklich auch fast seit einem halben Jahr Partner hier. Wir wissen, dass viele von euch das auch ausprobiert haben und super happy sind, da über die App ihr Training gesteuert zu bekommen. Wie das überhaupt alles dazu kam, was er für einen sportlichen Background hat, wie man dazu kommt, in Saarbrücken ein Fit-Tech-Unternehmen zu gründen und Ausdauer-Coachings für eine größtmögliche Masse an Menschen anbieten zu wollen zum guten Preis. Das werden wir alles besprechen, natürlich auch, wo die Reise noch hingehen soll. Und ja, wir freuen uns, dass er in seinem sehr vollen Terminplan sich da wirklich für uns auch mal Zeit nimmt. Bin mir sicher, dass das gleich ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm wird.
Ja, André, dann herzlich willkommen in unserer kleinen Podcast-Welt, in der Bestzeit-Welt. Darum soll es ja auch eine Menge gehen, denn du versprichst ja nichts anderes, als dass man auf smartem und gesundem und nicht selbstzerstörerischen Weg, Achtung, Philipp Flieger, ja, neue Bestzeiten erzielen kann. Ja, also erstmal herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank. Hi, ihr beiden.
André, schön, dass du dabei bist. André Siegel, für die Leute, die jetzt nicht sofort was mit dem Namen anfangen können und unsere Ankündigungspost auf Instagram oder auf den Podcast-Player nicht gelesen haben. André ist der Gründer und CEO von Enduco und das spätestens kennt ihr natürlich alle, denn Enduco ist bei uns jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr hier ongoing Partner im Podcast und wir wissen ja auch, dass durchaus viele von euch sich Enduco runtergeladen haben und die Trainingspläne inzwischen nutzen, auch in der Vorbereitung auf ihre Herbst-Straßenlauf-Highlights, sage ich mal, Herbstmarathons. André, um uns vielleicht mal ein bisschen hier mit reinzunehmen, wie kommt man dazu, in dem Silicon Valley Deutschlands in Saarbrücken ein Unternehmen zu gründen, was allen Menschen helfen soll, in Ausdauersportarten besser zu werden?
Das Silicon Valley Saarbrückens, ja. Gut, das lassen wir mal so stehen. Die Idee, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es gab mal eine Zeit, zu der ich auch noch deutlich aktiver war.
In welcher Sportart? Das ist jetzt gleich mal interessant.
Im Triathlon.
Das ist sehr interessant.
Im Triathlon. Cool. Also, ja. Also ich war gefangen, buchstäblich im Triathlon. Wie ich heute weiß, vielleicht nicht ganz so gut, wie ich damals dachte, dass ich bin. Aber gut, das ist ja immer so. Das war so um die Zeit des Bachelors in Karlsruhe. Ich habe Sportwissenschaften studiert dort am KIT und bin in meiner Jugend viel gelaufen, aber nur so für mich. Also ich habe nie Wettkämpfe gemacht, einfach nur kopffrei. Und dann bin ich irgendwie zum Triathlon gekommen, weil meine Mutter meinte so um die Zeit des Abis, ja, geh doch mal schwimmen für deinen Rücken. Und das habe ich dann gemacht. Und dann wurde Timo Bracht Europameister über die Langdistanz und Eberbach ist jetzt nicht so weit weg von dort, wo ich herkomme. Und dann habe ich mir noch so ein Fahrrad gekauft und dann war im Nachbarort ein Triathlon und den habe ich dann direkt gewonnen. Dann dachte ich, das ist ja easy hier, da mache ich einfach mal weiter. Und gut, ganz so easy blieb es dann nicht. In Karlsruhe bin ich dann in den Verein und das Training wurde dann ja immer mehr, immer intensiver. Ich sage immer, ich habe mehr trainiert als studiert und das war in Teilen auch sicher richtig. Geht aber mit Sportwissenschaft auch mit Sicherheit besser als mit Maschinenbau oder Physik. Ja, und dann hat es dazu die sportliche Karriere in Anführungszeichen ihren Anfang genommen. Und gegen Ende des Studiums habe ich mich dann verletzt. Und das war, wie ich dann so wirklich über ein Jahr später herausgefunden habe, einfach nur Misskommunikation zwischen meinem Trainer damals. Der wurde über den Verein gestellt und mir. Weil diese Verletzung war letzten Endes nur ein verhärteter Muskel, in Anführungszeichen nur. Das kann ja relativ viel nach sich ziehen. Hat es auch bei mir. Also ich konnte mich beim Schwimmen nicht mehr vom Beckenrand abstoßen. So hat das wehgetan zum Teil. Das war richtig heftig. Und dann war ich natürlich über ein Jahr lang raus und dann war auch das Thema Leistungssport halt irgendwie erledigt. Mittlerweile war ich dann hier in Saarbrücken im Masterstudium, auch wieder Sportwissenschaft, Fachrichtung High Performance Sport. Und ja, dann habe ich so während dem Studium überlegt, was mache ich eigentlich danach damit, und war mit einem Kommilitonen in Cambridge im Praktikum. Nicht an der Uni Cambridge, es gibt noch eine zweite, an der waren wir.
Nicht so laut dazu sagen, klingt auf jeden Fall immer geil, würde ich sagen.
Ja, ja, es klingt immer geil, ja. Aber wenn dann jemand mal nachschaut, dann heißt es
vielleicht... Studiert Karlsruhe, absolut. Cambridge, New York.
Ne? So, ja. So
in New York habt ihr nicht Kapstadt. Studiert, aber da wart ihr auch mal.
Kapstadt, ne? Kommt gleich noch. Genau, ja, oh, ja, genau. Das klingt immer so, ja, aber naja, also ist ja wurscht. Jedenfalls waren wir dann dort und haben uns überlegt, was wollen wir eigentlich machen nach dem Studium. Und haben dann, da der Kollege auch Triathlet war und es auch noch aktiver ist als ich zugegebenermaßen, eine kleine Coaching-Bude gegründet, in Anführungszeichen, und haben einfach über Training Peaks Trainingspläne geschrieben. So. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ja, da gibt es schon eine Nachfrage, aber wir können halt zeitlich nur eine gewisse Anzahl Athleten, Athletinnen betreuen, sonst wird es einfach schwierig. Und wenn wir dann davon leben wollen, dann müssen wir einen entsprechend hohen Preis verlangen und den wiederum können oder wollen dann nur wenige bezahlen. Und die Erfahrung habe ich irgendwie so zusammengeworfen, gar nicht bewusst, das war wirklich ein zufälliger Gedanke, weil das Thema KI damals wieder immer mehr in aller Munde war und dachte, das, was wir da als Trainer machen, ohne jetzt da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, das muss sich doch auch irgendwie vereinfachen lassen. Gleich vorweg, ich unterscheide da immer ein bisschen zwischen Training und Coaching. Coaching, glaube ich, ist eine deutlich persönlichere Geschichte, wirklich mit am Mann oder an der Frau. Training, so, also mir ging es um den Trainingsteil. Und dann habe ich parallel dazu, ich musste irgendwie Geld verdienen, in einem anderen Startup gearbeitet an der Uni, bin dann da aber wieder raus, weil das Team nicht so gestimmt hat und war dann selbst an der Uni angestellt, ein paar Monate als Gründungsberater, also immer noch in diesem Gründungsumfeld und habe immer parallel dazu versucht, das weiter voranzutreiben, habe dann mit Philipp und Gerrit irgendwann zwei Informatiker gefunden, die bereit waren, sich das Ganze, dem Ganzen anzunehmen, weil Sport und IT ist jetzt nicht so der obvious Match. Und allen Klischees zum Trotz hat das dann doch funktioniert und das Team ist dann noch ein bisschen weitergewachsen. Und ja, so kam es zur Idee, um jetzt nicht schon zu viel vorwegzunehmen.
Also erstmal ist ja der spannende Unterscheidungspunkt ja schon Coaching und Training. Da kommen wir sicher auch noch drauf, weil viele würden ja dann sicher sagen, ja, so eine App, aber mit der kann ich ja gar nicht reden. Da gibt es natürlich schon Wege, die ihr gefunden habt, um einen Austausch. Ja, ich will jetzt vielleicht noch nicht Kommunikation sagen, aber um einen Austausch herzustellen. Aber wenn du das mal beziffern würdest, wie wichtig würdest du Training, ja, also die wirklich smarte Herangehensweise an Training einschätzen und wie wichtig den Coaching-Part?
Das ist eine gute Frage, weil meine Vermutung war, dass mehr Leute tatsächlich mit jemandem reden wollen und uns schreiben aber mittlerweile mehr Leute, dass sie genau das eben nicht wollen und deshalb eine App nutzen.
Ich möchte nicht mit jemandem reden,
genau, ich
möchte
trainieren. Ganz genau so, tatsächlich, ich habe keinen Bock, da jemand anzurufen und mich auszutauschen. Ich will der App in 3 Klicks sagen, was ist die Sache und dann geht's weiter. Ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die jeder für sich treffen muss und ich glaube, dass die die Lösung, die wir haben oder die Lösungen, die es da so am Markt gibt, jetzt auch unabhängig von uns, sich dem immer mehr nähern durch Technologien, die, das muss man auch sagen, deren Akzeptanz natürlich auch immer mehr wächst, sonst würde das nicht funktionieren. Also so eine Alexa hat sich ja für ein paar Jahre noch keiner in die Wohnung gestellt und mittlerweile, also die gäbe es nicht, wenn es nicht funktionieren würde. Und meine ganz frühe Idee, um dieses Problem zu beheben, das kann ich jetzt auch mittlerweile sagen, da tatsächlich Amazon in diese Richtung geht, ist, dass diese Fragen, die momentan die App morgens stellt über den Chat, also der Kommunikationskanal, den du gerade angesprochen hast, dass die nicht per Schreiben, also per schriftliche, per Push-Notification abgefragt werden, sondern dass man tatsächlich mit der App spricht und dass dahinter eine KI die Stimmungslage der Person analysiert und dann eben sagt, ja, es klingt so, als wäre es heute nicht so dein Tag, wäre es nicht so gut gestartet, wir passen das mal an, so jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Und tatsächlich geht Amazon in eine Richtung, das ist jetzt, ich würde schätzen, ein Jahr her, dass ich das gelesen habe, um genau das zu tun, also Stimmung aus Voice-Daten zu lesen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level wie das, wo wir jetzt heute sind.
Das klingt aber sehr, sehr spannend. Ja. Ich kann euch direkt schon sagen, wie mein Voice-Level, mein Mood-Voice-Level morgens wäre.
Jeden Tag gleich nach
dem würde immer sagen, du brauchst Pause.
Das kann ja nach dem ersten Kaffee schon anders aussehen.
Ja, das ist sicher so, ja. Aber das ist ja ein Problem, das daraus erwächst. Da müssen wir uns jetzt gar nicht lange mit beschäftigen, weil das ja noch der Zukunftsschritt ist. Aber ein spannender Zukunftsschritt, logischerweise. Weil wenn man halt so ein Spring ins Feld am frühen Morgen ist wie Philipp, dann ist das natürlich vollkommen anders, weil das muss man ja auch irgendwie ausgleichen.
Ich springe natürlich total energized aus dem Bett, das kennt man, ja klar. Also natürlich jeden Morgen, also um 6 Uhr denke ich mir, yes.
Ja, alleine morgen Trainings zu schaffen, ist ja schon eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, ihr wisst das alle zu Hause. Es gibt halt diese Menschen, ja, die morgens aufstehen und direkt da sind. Ja, und ja, die direkt laut sind und rumlärmen und huhara und hast du nicht gesehen, ja, okay, denen begegne ich mit irgendwas sehr Schwerem oder mit Handfeuerwaffen.
Mit etwas sehr Schwerem. Naja, also genau, aber das ist ja, also da gibt's ja, die Wissenschaft, glaube ich, unterscheidet zwischen drei Typen, also Eule, Lerche und irgendwas dazwischen, Intermediate. Und das ist ja genau
sehr
das.
Ne?
Also
ja.
Es gibt halt Leute, die sind morgens, sind die hormonell schon so geladen, dass sie direkt, wie Philipp heute Morgen, schon 17 Kilometer abspulen. Und dann gibt's andere, die sagen, boah, ey, lass mich erstmal arbeiten und dann gehe ich heute Abend nochmal in Ruhe ein bisschen mein Ding machen. Aber auch das, also um nochmal kurz auf das Voice-Teil zurückzukommen, lässt sich ja über eine gewisse Zeit als Baseline herausfinden.
Ja, tracken, klar.
Ja. Ja, das ist interessant.
Ja. Also ich meine, das ist ja tatsächlich auch etwas, was ich als Sportlerin oder Sportler ja für mich erkunden muss, damit ich nicht jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gegen meine Disposition, ja, gegen meine innere Uhr, gegen meine Disposition, wie auch immer, ankämpfe. Weil wenn ich Schwierigkeiten habe, mich morgens zu aktivieren, macht es zum Beispiel ja gar keinen Sinn, morgens komplizierte, harte oder technisch orientierte Einheiten zu machen. Sondern dann muss man da halt sagen, okay, dann mache ich, wenn mein Zeitmanagement das halt so zulässt, dann muss ich halt da low.
Mit einer Ausnahme.
Mit einer Ausnahme, ja, wenn dein Start um 6 Uhr ist.
Das ist natürlich jetzt eher advanced. Ich weiß nicht, ob man das für den Amateurbereich so machen muss. Ich glaube, für die allermeisten, die uns hier zuhören, die auch zum Beispiel Enduko als App nutzen, die werden jetzt nicht vermutlich Profisportler sein und den ganzen Tag zur freien Verfügung haben, sondern die müssen natürlich, das haben wir hier schon oft in unserem Format ja besprochen, Ralf, total viele Sachen balancen, also sprich Familie, ja. Job. Wie finde ich dann noch Zeit für mich, um zu trainieren, weil ich vielleicht einen Triathlon oder einen Marathon oder auch was ganz anderes vorbereiten möchte? Das ist ja für die meisten, glaube ich, so ein bisschen der einschränkende Faktor. Aber, und jetzt kommt's, ich habe mich, also ich würde auch sagen, dass ich eher vom Grundtypus nicht der Typ bin, der morgens aufsteht und hier total fresh ist, ganz im Gegenteil zu meiner Frau. Bin es beeindruckend, dass die teilweise um 4.45 Uhr aufstehen kann und sagen, jo, ich habe jetzt direkt Bock, eine Runde laufen zu gehen und dann setze ich mich ans Laptop und hau hier 10 Stunden runter oder sowas. Für mich crazy. Ich habe es mir antrainiert so ein bisschen. Es ist wieder der eigenen Natur vielleicht so ein bisschen, aber hat ja auch damit zu tun mit dem Wechsel auf die Straße, weil vom Biorhythmus, das ja dann auch was ganz anderes war, dem Körper zu lernen, wann er, ich sage jetzt mal, leistungsbereit zu sein hat. Früher auf der Bahn hatten wir oft unsere High-End-Wettkämpfe, sagen wir mal der Klassiker, irgendwo in Belgien, Sommerabend, 9:30 nachts, dann natürlich perfekte Bedingungen, 20 Grad, Windstill, Flutlicht, geile Stimmung. Das waren die Rennen, mit denen ich so groß geworden bin. Im Straßenlauf sieht das natürlich komplett anders aus. Das sind die Starts üblicherweise in Berlin beim Marathon 9:15 Uhr, ja, und dann musst du aber halt irgendwie um 5 Uhr schon aufstehen, um überhaupt mal wach zu werden und den Kreislauf hochzubringen. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann auch wirklich bewusst versucht, immer Vormittag oder zeitig am Morgen zu trainieren, um das so ein bisschen auch aufzubrechen und das zu lernen. Es fällt mir heute immer noch schwer. Es waren mindestens 2 Espressi heute möglich, heute Morgen, damit ich irgendwie den ersten Lauf schon gezogen habe. Aber tatsächlich, wenn du dann zurückkommst, also du wirst zum einen belohnt mit geilem Wetter, geiler Aussicht heute Morgen auf den Windsor Höhen über die Donau und über die Regensburger Altstadt. Und wenn du zurück bist, dann bist du natürlich schon auch dementsprechend zufrieden und happy natürlich, klar.
Genau, also das Wettkampfthema war jetzt natürlich auch gerade mein Gedanke. Also beim Laufen, ja, hast du es jetzt gerade schon angesprochen, aber auch beim Triathlon, also wo ich herkomme, die stehen ja auf, da würde ja jeder Normale sagen, ich glaube, ihr habt es nicht mehr alle. Und wenn man das halt nie trainiert, kann ich mir schon vorstellen, dass das schwer ist mit Blick auf Ernährung, mit Blick vielleicht auch auf Aktivierung, neurologisch, nerval, vielleicht sogar das Verletzungsrisiko steigt. Also da, ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber für mich persönlich würde ich sagen, das hat sich auch geändert. Also zu der Zeit, wo ich deutlich aktiver war sportlich, hatte ich auch kein Problem damit, um 5 laufen zu gehen. Und ich habe studiert, also ich hätte es jetzt nicht müssen. Aber mittlerweile fällt mir das wirklich echt schwer. Ich gehe manchmal vor der Arbeit ins Fitnessstudio, aber nur deshalb, weil da leer ist. Weil wenn ich nämlich mittags gehe, dann ist halt total voll und da habe ich keine Lust drauf. Ja.
Also jedenfalls deine Schilderung, Philipp, 9 Uhr, da muss ich ja dann schon leistungsbereit sein, ist natürlich für Triathleten süß. Ja,
die
sind
um 5 Uhr, 6 Uhr, ich weiß gar nicht, was da losgeht.
Das ist sweet. Ja.
Da machen die
fängt der Wettkampf an um 6 Uhr. Ja, das heißt, da ist das um 9 Uhr ist das Radfahren praktisch schon rum. Ja, also
komm
von Redenwillen hier bitte. Ja. Also das ist ja tatsächlich im Triathlon-Bereich die Wahrheit. Ja, also ich habe ja ganz kurz auch am letzten Sonntag überlegt, ob ich nach meiner letzten Session am Samstagabend noch rasch ins Allgäu fahre, ja, zu meinen Freunden von Hannes Hawaii und vom Allgäu Triathlon. Da war aber der Start halt auch schon ziemlich früh und da hätte ich sehr, sehr früh losfahren und dann wäre eigentlich nichts mehr von der Nacht übrig geblieben. Aber ich habe länger gezuckt und ich hatte auch alles dafür dabei. Also ich hatte mein Rad dabei, ich hatte meinen Rennanzug dabei und so weiter, also Schwimmsachen,
du hast alles dabei. 2 Wochen bevor du die EM kommentiert hast, hast du das schon im Hinterkopf gehabt, dass du möglicherweise das noch verbindest, oder hat man einfach als Triathlet standardmäßig seinen Wettkampfanzug immer dabei,
nicht,
wo man auch
bleibt? So, ich weiß nicht, wie du so deine Planung machst, aber 2 Wochen im Voraus gucke ich schon mal, was da sein könnte.
Ja, spannend.
Das ist der Mann, der von Hand in den Mund trainiert. Ja, so sollte man das
immer
nicht machen.
Immer ein bisschen die Lockerheit mitnehmen.
Wird der Andi sagen. Der afrikanische Ansatz, ne? Ja, mal gucken, wie es so läuft. Ja?
Folgendes, was mir schon auf der Zunge brennt, seit André sagte, er hat dann mit 2 Informatikern die quasi erste Version von Enduko kreiert. Wie? Also so wie du alles, was du gerade erzählt hattest, Sportwissenschaft studiert, sehr sportlicher Triathlon-Background. Soweit komme ich noch mit, ich habe sowas ganz anders studiert, auch sportlicher Background, aber nichtsdestotrotz ist zum Beispiel für mich dieser ganze IT-Bereich, App-Bereich, das ist ja für mich jetzt zum Beispiel totales Neuland. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Studium irgendwie mal behandelt wurde, ob man da Touchpoints hatte. Das, also einerseits dieses Knowledge, Wissen, Training und so, und du hast einen Plan, wie man das vielleicht auch irgendwie eine App füttern kann. Das ist ja eine Sache, aber das Programmieren, das Designen, das ist ja zum Beispiel für dich ja wahrscheinlich auch damals komplettes Neuland gewesen. Wie findet man Leute, mit denen du sagst, ich habe eine crazy Idee, ich will Ausdauersporttraining, individualisiertes Ausdauersporttraining einer breiten Masse zu einem günstigen Preis verfügbar machen, dafür brauche ich eine App. Wie macht man das? Im Silicon Valley natürlich, Deutschlands in Saarbrücken, vielleicht gibt es da natürlich die zuhauf, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine IT-Hochburg ist, aber bin gespannt auf die Antwort.
Ich wollte sagen, du bist da gerade auf einem sehr, sehr schmalen Böhmermann-Pfad unterwegs, ja, der jahrelang das Saarland wieder gemacht hat.
Und immer noch tut.
Der Saarländer zuckt sofort, also der gelernte Saarländer zuckt sofort, ja,
sehr, ja,
weil es tatsächlich so ist.
Gut gerettet, ich wollte gerade sagen, ich komme ja nicht
auf die Sahne. Ich erzähle euch, aber weil die Antwort jetzt zu spannend ist von André, ich erzähle euch dazu gleich noch eine sehr, sehr schöne Geschichte für alle, die es nicht gesehen haben. Ne? Böhmermann, das Saarland und die Schmähung eines kleinen Bundeslandes.
Ja, das kommt ja immer mal wieder vor. Der Fokus hat, glaube ich, vor kurzem einen, nach der Spiegel-TV-Doku, die ja alles andere als nett war, er hat, glaube ich, zur Ehrenrettung neulich dann einen netten Bericht geschrieben. Also ich bin selber auch kein Saarländer. Ich bin jetzt, ich komme aus der Nähe von Heidelberg ursprünglich. Aber ja, das ist eine gute Frage, Philipp. Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht genau. Ich glaube, das war tatsächlich Glück. Dass jetzt eine App die Lösung ist für das, was ich da im Kopf hatte, das, also wie sich der Gedanke geformt hat, das weiß ich nicht mehr. Der war einfach da. Und mit den beiden IT-Lern, Philipp und Gerrit, die da zu Beginn dazugekommen sind, ich glaube, die hatten einfach Bock, das mal zu probieren, was zu gründen. Weil, also ohne Idealismus und Lust, nicht direkt zu einem großen IT-Konzern zu gehen, glaube ich, wäre das fast unmöglich gewesen. Oder wäre das unmöglich gewesen. Und das war tatsächlich auch so, dass der erste Wurf von Enduko war, wir hatten verschiedene Ideen mit Enduko, die um das Training rum stattfinden sollten. Also ich hatte mit Enduko die Vision, die hat sich etwas geändert, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, eine App oder einen Ort zu schaffen, wo Leute alles finden, was sie im und um das Training brauchen. Und da gehört ja gerade, wenn wir jetzt mal beim Radfahren bleiben, da gehört ja mehr dazu. Da gehören Trainingsrouten dazu, da gehören vielleicht Trainingspartner dazu, da gehören vielleicht Trainingsstätten dazu, wenn jemand ein Schwimmbad braucht, dann eine 400-Meter-Bahn. Und so weiter. Und die Herausforderung für die KI im Training war ja, dass wir erstmal Daten brauchten. Und deswegen haben wir angefangen mit dem Routentool, Enduko Routes. Noch ist es in der App, es wird aber bald rausfliegen, das haben wir schon kommuniziert. Und Leute, die das nutzen wollten, konnten sich mit Strava anmelden und haben dann aktiv zugestimmt, dass wir Zugriff auf die Trainingshistorie bekommen. Und damit hatten wir dann relativ schnell ein relativ großes Datenset, das wir zum Training nutzen konnten. Und dann haben wir so langsam angefangen zu shiften hin zu dem Training. Und das ist auch momentan der absolute Fokus.
Sag noch mal eben, deine Partner auf der Technikseite auch mit sportlicher oder Ausdaueraffinität? Das heißt, hat's denen hast du erstmal das Laufen bei, nee. Nicht bei denen.
Nee. Ja, also ein kostenloses Premium-Abo, oder? Und,
Ja, haben sie natürlich. Es gehört ja für Mitarbeiter dazu. Aber nee, wir haben, es gab tatsächlich so Gehversuche im Laufen da mit der Gruppe und auch mit der IT.
Gehversuche im Laufen gefällt mir sehr gut.
Ja, dabei würde ich es aber dann auch belassen. Also da ist dann nie mehr passiert in der Richtung. Ja, also wir haben so einen Teil, der recht sportlich ist, aber das ist doch eher die Sportwissenschafts- und Marketingabteilung. Der Rest mal hier, mal da.
Die sitzen gerne und schauen, ja?
Naja, da sind ja oft auch andere Sportarten. Also es ist jetzt nicht so, dass die alle komplett unsportlich sind. Bouldern machen viele, glaube ich, hier so Geschichten. Aber jetzt so dieser harte Ausdauersportfokus, den haben nicht alle.
Und gestartet seid ihr mit Radcoaching, richtig? Und dann kam Laufen erst später dazu? Oder wie war das so von der Historie? Habt ihr beides parallel versucht schon hochzuziehen? Ist ja komplett anders, auch wahrscheinlich von der Trainingssteuerung logischerweise. Oder den Inhalten
zumindest? Zwei Gedanken, also der Algorithmus an sich und die Art und Weise, wie die Trainings zusammengebaut werden. Deswegen, das ist keine Ausrede, wenn ich das immer sage, dass es deshalb so lange gedauert hat. Hat deshalb so lange gedauert, weil das so aufgebaut ist, dass da theoretisch jede Sportart im Ausdauersport mit abgefrühstückt werden kann.
Auch sowas wie Schwimmen? Ah, krass.
Ja. Auch sowas.
Nein, sowas Exotisches wie Schwimmen. Philipp, sowas wahnsinnig Exotisches wie Schwimmen.
Moment. Da ich ja wirklich keine Berührungspunkte mit Schwimmen whatsoever habe, geschweige denn Schwimmtraining, stelle ich mir generell mal vor, dass es doch viel schwerer zu tracken ist. Also, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, stoppst du Uhr, jede 50 Uhr, die Meter du da an deinem
und
Arm
dann
hast?
Du später Strava, ja, aber das macht man nicht.
Die Uhr, die du an deinem Arm hast,
die misst das automatisch.
Ja, die kann das. Die kann das. Da musst du einstellen, was für ein Becken.
Genau.
Ja, ich weiß es ganz genau. Ja, du musst einstellen, was du für eine Beckenlänge hast. Die kannst du auch in Meter oder in Yards einstellen, wenn du jetzt zum Beispiel in Amerika unterwegs bist. Du kannst aber auch Freiwasser schwimmen, ja, wenn du in einen See steigst oder
aber
in
wie machst
der Donau
da?
Oder
See
was auch
ist ja
immer.
Gar nichts vermehrt. Also hast ja keine Anhalt.
GPS.
Das funktioniert da so akkurat in dem
See. Genauso wie du läufst, oder? Naja, weil das funktioniert ja auch akkurat beim Laufen, ja, warum soll das nicht im See funktionieren?
Du legst eine längere Strecke zurück irgendwie.
Das ist nur eine Frage der Geschwindigkeit. Ja, okay.
Also das,
wenn man geht,
da gibt's schon.
Du kannst ja zum Beispiel auch wandern
einstellen. Also mein Partner Polar freut sich jetzt auf jeden Fall, hier mit mir bekannt geben zu dürfen, dass die Polar Vantage V2 auch schwimmen tracken kann. Wusste ich bisher schon. Tatsächlich nicht, offensichtlich.
Aber das wusstest du bisher nicht.
Also nee, ich weiß, dass eine Triathlon
also, da gibt's
ich weiß, dass eine Triathlon Uhr schon ist, deswegen.
Okay, liebe Freunde von Polar, vielleicht solltet ihr nochmal über die Information an eure
Testimonien
ihr wisst ja wohl, dass Schwimmen üblicherweise nicht so zu meinem Repertoire üblicherweise gehört. Aber okay, also man kann quasi mit dem mit den Schwimmdaten zum Beispiel, die du auch in einem Becken hast, die App füttern und kriegt dann direkt
mal. Genau, aber also jetzt kommst du ja von zwei unterschiedlichen Seiten. Das eine ist ja das, was der Algorithmus macht bei der Erstellung. Das zweite ist, was du reinwirfst als quasi Antwort darauf. Und die Reaktion kommt dann wieder vom Algorithmus. Also was ich gerade meinte, war die Art und Weise, wie Trainings zusammengebaut werden bei uns, und das ist sicher einer der Besonderheiten, ist, dass auch wenn in der App hin und wieder gleiche Trainings erscheinen, die nie alle vordefiniert sind. Also die Art und Weise, wie die zusammengebaut werden, lassen uns nahezu unendlich Möglichkeiten. Und wir limitieren...
Nochmal zum Unterschied, André, das ist genau das Gegenteil von einem konfektionierten Trainingsplan, wie ich ihn zum Beispiel einfach downloaden ganz kann. Genau. Das ist das Entscheidende.
Also genau das und dass es sich natürlich immer wieder anpasst. Also dass einmal das der erste Wert quasi, das Training, der Trainingsplan, den du bekommst, dass der auf dich angepasst ist und eben nicht einfach so ein Standardplan ist. Und zum Zweiten, dass das dann abgeglichen wird mit dem, was du tatsächlich machst und eben bei Bedarf zumindest mal vorgeschlagen wird, anzupassen. Beziehungsweise momentan wird noch nicht vorgeschlagen, aber jetzt habe ich schon geteasert, das kommt dann demnächst. Und das geht theoretisch für jede Ausdauersportart. Der Grund, warum wir mit Radfahren angefangen haben, liegt ganz einfach darin, dass gemessen an der Zielgruppengröße die Bereitschaft für solche Lösungen zu zahlen beim Radfahren am höchsten war. Es gibt zwar mehr Läufer als Radfahrer, die geben aber tendenziell deutlich weniger Geld für den Sport aus, weil sie es auch nicht müssen. Also so ein Fahrrad kostet einfach mehr als ein paar Laufschuhe. Und das technische Hochrüsten in den Sportarten mal außen vor gelassen. Theoretisch kannst du dir für vergleichsweise wenig Geld dir ein paar Laufschuhe kaufen und loslegen. Aber sobald du da mal reingezogen bist, willst du natürlich das neueste Modell und die neuesten Klamotten. Und beim Radfahren ist es ja genauso. Und noch besser in Anführungszeichen aus Business-Sicht sind Triathleten. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Aber da
Nein, haben wir halt das ist kein Geheimnis und das ist ganz schlecht für meine Haushaltskasse.
Ja, das kenne ich. Aber genau, also das ist ist ein bisschen komplexer, weil das halt drei oder eigentlich sogar vier Sportarten mit Kraftsport sind, die da aufeinander abgestimmt werden müssen. Und das ist ein bisschen komplexer. Also Triathlon ist was, woran wir arbeiten, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und so kam es, dass wir mit Radsport angefangen haben und dann Laufen nachgelegt haben und dann im zweiten oder dritten Schritt dafür gesorgt haben, dass die sich auch beide in einem Trainingsplan kombinieren lassen. Und das ist jetzt der aktuelle Stand.
Ja, und tatsächlich ist Schwimmen ein bisschen komplizierter, ne, wegen des Trackings und ja, also, aber nochmal, es geht, es ist ja auch zum Beispiel in Strava angelegt, ja, du kannst dann eben auch Schwimmdaten, aber ja auch, was weiß ich, Skirollern oder Mountainbiken oder Wandern oder Hiken oder das ist ja alles impliziert.
Also wir beachten diese Sportarten auch alle bei der Adaption, das darf man nicht verwechseln. Wir können sie nur noch initial nicht mit verplanen. Also wir können dir keinen Schwimmplan geben. Wenn du jetzt aber schwimmen gehst und das über Strava bei uns ankommt, dann checkt der Algorithmus das schon und passt dann dein Training entsprechend an.
Ja, also weil die Kreislaufwerte, sprich die Ausschläge in der Herzfrequenz, werden natürlich wieder zurückgemeldet und dann entsprechend verarbeitet als Belastung, die stattgefunden hat.
Richtig.
Und das ist ja tatsächlich dann auch vom Verständnis her vollkommen egal, woher die Belastung kommt. Ja, und sei es, dass du fünfmal in der Straßenbahn hinterhergerannt bist, die Belastung wird ja getrackt.
Ja, ja, also naja, es ist natürlich schon im Hintergrund interessant zu erfahren, welche Bewegungsmuster da mit welcher Belastung einhergehen. Aber das spricht schon ein ganz interessantes Thema an. Hier sind wir vermehrt mit Läufern und Läuferinnen wahrscheinlich unterwegs, aber wir bekamen und bekommen immer noch viele Mails wie das denn mit Commuting sei. Mhm. Also wenn jemand mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, was ja durchaus, das ist ja passiert ja, glücklicherweise. Und natürlich ist da auch eine Belastung dabei. Die ist vielleicht nicht so hoch und die ist vielleicht regelmäßiger und deshalb besser bekannt in dem Systemkörper. Aber trotzdem ist es eine Belastung. Und da ist es so, dass das aktuell ganz normal als Training gezählt wird. Was ja faktisch auch richtig ist. Aber wir merken, dass das ein Punkt ist, wo sich viele dran reiben, wo wir sagen, das müssen wir zumindest irgendwie gesondert markieren oder da haben wir noch keine perfekte Lösung für gefunden.
Das finde ich spannend, dass du das sagst, dass darüber eine Diskussion besteht. Mhm. Also meine Erfahrung zeigt, also jetzt meine singuläre Erfahrung zeigt, die Jungs und Mädels, die als Commuter unterwegs sind, kannst du auf dem Rad nur sehr schwer einholen. Weil die ja so eine Grundbasis an Kilometern pro Woche, pro Jahr hinlegen, da kommst du gar nicht hin, wenn du das neben einem Job fahren willst. Ja? Ja. Also ich kenne etliche hier so in meinem Dunstkreis, die fahren dann irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer zur Arbeit hin und her. Ja, wie willst du denn das bitte schön als Training zusätzlich dazu packen? Das ist praktisch ausgeschlossen.
Naja,
oder es gibt ja inzwischen auch sehr spannende Modelle, dass es nicht mehr Dienstwagen gibt, sondern Dienstfahrräder.
Ja.
Und da die viel preiswerter sind, jetzt für die Unternehmen, als Dienstwagen, sind das High-Class-Räder. Ja, also die können sich praktisch aussuchen, was sie für ein Rad nehmen wollen. Ob es jetzt ein Mountainbike ist oder ein High-Class-Rennrad. Und dann fahren die halt in der Woche 500, 600 Kilometer nur von der Arbeit und zurück. Das ist ja alles Basistraining. Ja, jetzt vorausgesetzt, dass sie nicht nur rumdaddeln, was Commuter aber in der Regel ja nicht tun, sondern die fahren dann schon. Ja, die fahren sich nicht aus dem Hemd, aber die fahren halt. Und das kannst du gar nicht reinholen. Das ist, wann willst du das trainieren?
Genau, aber für die das machen, ist das natürlich schon relevant. Und da dem müssen wir dann auch gerecht werden. Weil die dann, genau, wie du sagst, einfach schon ein höheres Level an Trainingsumfang haben. Also die haben einfach einen höheren, ich nenne das jetzt mal Startwert, als jemand, der das halt nicht macht.
Genau. Ich möchte mal einen...
Das ist ja schon spannend. Sorry, Philipp, Startwert, weil irgendwann komme ich ja das erste Mal in Kontakt mit der App. Und was passiert dann?
Ja, also im Optimalfall, also du sprichst jetzt auf die Daten an, wenn ich dich richtig verstehe, also im Optimalfall verbindest du deinen Account direkt mit Strava, Garmin, Polar, Fitbit, was auch immer du möchtest. Und wir bekommen damit, sorry Philipp, mit Ausnahme von Polar, die Erlaubnis, uns die Historie zu ziehen. Polar erlaubt das Tracking erst ab dem Zeitpunkt der Verbindung. Also da kriegen wir die Historie nicht.
Ach so, man muss direkt nochmal mit Polar reden. Das ist ja wirklich also ein Skandal.
Ja, also falls da jemand zuhört. Ja.
Schon wegen des Schwimmens.
Ja, also meine Schwimmhistorie, die wäre vor allem relevant, weil die ist leider bei Zero.
Jawohl. genau, und dann wird das im Hintergrund analysiert und dann direkt mit eingebaut. Wenn das jemand nicht hat, was ja durchaus auch vorkommt, dann fangen wir mit einer ganz einfachen Baseline an, die haben wir selbst definiert und es dauert ziemlich genau 3 Wochen, bis sich das eingependelt hat. Und innerhalb
dieses... Also ihr macht nicht, sorry André, wenn ich kurz zwischenfrage, ihr macht nicht den initialen Test oder dergleichen, also was man ja auch machen könnte, dass man mal einmal ein Leistungslevel über einen Test abfragt.
Doch, der kommt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann genau. Der kommt aber nicht direkt zu Beginn. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir gesagt haben, die gängigen Tests, die es da so gibt, wenn ich jetzt den absoluten Laufanfänger habe oder Laufanfängerin, noch nie in Laufschuhen gewesen und ich schicke die auf die Bahn und sage, ich erfinde jetzt irgendwas.
Cooper-Test.
Ja. Schieß dich mal kurz aus dem... Das funktioniert nicht. Also dann,
also
dann
Cooper-Test haben die nur, für alle, die es noch nicht kennen, 12 Minuten, soweit ihr kommt.
Genau. Mhm. Dann haben die nur einen Pulswert. Und das ist, also da gibt es dann keine Bereiche, da gibt es dann nur All-Out. Und deswegen haben wir gesagt, wir tasten uns erst so ein bisschen ran, machen da einen ersten Test. Und es gibt ja nach jedem Training die Möglichkeit, das subjektiv zu bewerten. Das heißt, wir haben den Mix aus subjektiven und objektiven Daten, also objektiv das, was sie trainiert haben, und subjektiv, wie anstrengend war das für sie. Und das gemixt lässt ein relativ gutes Bild zu über die Dauer, nicht direkt zu Beginn, aber über die Dauer, inwieweit sich das einpendelt. Das heißt, wenn angenommen der Startwert ist jetzt für jemanden viel zu hoch, dann fängt der sich quasi selbst ein, dadurch, dass er jedes Mal sagt, es ist mir viel zu anstrengend.
Ja. Das ist interessant, ja.
Das ist ja übrigens auch eine der Hauptrückmeldungen, die Coaches jetzt, ne, beim Coaching, also wenn sie gut sind, abfragen, nämlich nach jeder Belastung zu fragen, wie war das Training heute für dich?
Ja, genau. Also ja, das ist die Wichtigkeit des subjektiven Teils, und das ist, ich will mich gar nicht drücken vor der Diskussion, weil ich komme da eh nicht drum rum. Wir können nicht die Hand auf den Nutzer legen und sagen, hey, wie ist dein Tag, wie geht's dir, können dem in die Augen gucken. Das funktioniert natürlich nicht. Und auch der Stand, wie er jetzt ist, ist sicher ein Anfang, um dem etwas entgegenzutreten, aber da kann, muss und wird noch mehr passieren. Sei das über andere Variables, sei das über verbesserte Fragebögen, sei das über mehr KI in dem Bereich. Also da sind das, was ich vorhin meinte, ne? Man nähert sich da dem anderen Teil, in Anführungszeichen Coaching, schon an. Aber man wird ihn nie, wir werden nie dahin kommen, was ich gerade sagte, dass wir jemanden.
Aber genau das ist ein guter Punkt, wo ich vorher schon mal einhaken wollte, um nochmal den Vergleich so ein bisschen zu machen zwischen Coaching und was ihr über Enduko als App anbieten könnt. Und du hast ja vorher gesagt, die Zielgruppen sind ein bisschen anders, was Radfahrer und Triathleten anbelangt, im Vergleich zur Lauf-Community, was so Preisbewusstsein, nenne ich es jetzt mal, anbelangt. Und da bin ich voll bei dir. Im Zweifelsfall, wenn jemand bereit ist, 8.000, 9.000, 10.000 Euro für ein Rennrad oder ein Zeitfahrrad auszugeben, klar, das sind ganz andere Dimensionen, als ob du 250 Euro für einen Carbon-Schuh ausgibst bei uns. Und selbst das ist in Läuferkreisen, also A, läuft nicht jeder einen Carbon-Schuh, müssen sie auch nicht, aber das ist ja dann schon bei uns eher das obere Preissegment. Oder du hast von mir aus eine Vantage V2 von Polar, respektive ein ähnliches Modell, da zahlst du vielleicht 450, 500 Euro, das ist auch viel Geld. Aber das hat ja nicht jeder und das braucht wahrscheinlich auch nicht jeder. Was aber viele schon brauchen, und das kriege ich zumindest oft als Feedback gespiegelt, ich habe heute Morgen witzigerweise erst wieder eine Frage beantwortet, hat mir jemand auf Instagram geschrieben, er läuft in Berlin den Marathon und jetzt hätte er am Wochenende noch eine Möglichkeit, eine regionale Veranstaltung zu machen. Da gibt es die Möglichkeit, entweder einen Halbmarathon zu laufen oder ich glaube sogar einen 28 Kilometer Lauf. Und da wollte er jetzt irgendwie wissen, ist das zu viel, jetzt ein Halbmarathon noch all out 4 Wochen vorher oder lieber dann 28 Kilometer mal so Race Pace testen und sowas? Also so diese Orientierung nach Hilfe und Unterstützung in der Trainings- und Wettkampfplanung und Steuerung, dass dieses Bedürfnis ist in der Laufszene, glaube ich, schon da, weil ich glaube, viele Leute in der heutigen Zeit mit Social Media, mit den Möglichkeiten übers Internet, die sind weit weg davon, sich ein Buch von Greif zu holen und irgendwelche 1000 Jahre alten Trainingspläne runter zu trainieren oder den, sorry Runner's World Leute, wenn ich euch jetzt hier bashen muss, aber irgend so einen 12-Wochen-Plan von der Runner's World, den es auch schon seit 50.000 Jahren gibt und der halt auch einfach, den kannst du auch vergessen. Also das ist vielleicht für Leute eine Orientierung, die gar keine Ahnung von Laufen haben und ganz frisch dabei sind. Ja, okay, das ist dann besser als nichts, aber ihr bietet ja eigentlich genau eine Lösung, die, finde ich, also wenn man im Monat bereit ist, 10, 15 Euro für Spotify oder für Netflix oder whatever zu zahlen, dann finde ich, ist zum einen, das wissen die Leute, die hier regelmäßig zuhören sowieso, es gibt ja bei euch eine Free-Version, aber es gibt auch die Pro-Version und die Pro-Version kostet 14,99 im Monat. Und 14,99 im Verhältnis zu, du zahlst sonst irgendwie 10 Euro für Musik, 10 Euro für irgendeinen Streaming-Dienst oder vielleicht auch für 2 Streaming-Dienste jeweils, dann finde ich, ist das ja wirklich ein relativ moderates moderater Preispunkt, weil jetzt, da müsst ihr mir helfen, aber ich versuche mich jetzt mal daran zu wagen. Also wenn du im Triathlon-Bereich oder wahrscheinlich auch im Laufbereich irgendein Personal Coaching monatlich hast, da reden wir wahrscheinlich vom Faktor 10, schätze ich jetzt mal, dass du wahrscheinlich 150 Euro dafür im Monat zahlst.
Ja, nicht ganz, aber ich wollte das nochmal quantifizieren. Also sagen wir mal so, ein einfaches Coaching, aber das ist dann halt ein Trainingsplan machen, ja, aufgrund von individuellen Angaben. Plus, sagen wir mal, eine Rückmeldung über WhatsApp oder und vielleicht einmal im Monat sprechen. Da bist du so bei 80 bis 120 Euro, ja, roundabout. Und wenn du dann ist es natürlich modular aufgebaut, ja, und dann geht es aber schnell halt auch Richtung 150 bis 200 Euro im Monat. Ja. Davon reden wir. Ja, aber ich wollte noch mal was anderes, Philipp, ja, dich halt auch in deiner Coaching-Situation, na klar ist das jetzt Hochleistungssport, aber das haben ja durchaus auch nicht wenige ambitionierte Menschen, die nicht ihren Coach jeden Tag auf dem Sportplatz haben. Ja, also du hast deinen Coach überhaupt nicht auf dem Sportplatz, sondern ihr kommuniziert halt auch über weite Distanzen und das ist ja im Hochleistungsbereich nicht der Ausnahmefall, sondern eher der Regelfall, ja, dass man nicht jeden Tag, also zumindest im Lauf und auch im Triathlon, Radsportbereich, miteinander durch die Gegend zuckelt.
Absolut. Aber genau deshalb, wie gesagt, für Leute, die vielleicht ihren entweder komplette Einsteiger sind und irgendeine Art von Führung sich wünschen, wie kann ich mein Training aufbauen, wie kriege ich dann eine Regelmäßigkeit rein, die mir aber auch die auf meine Möglichkeiten abgestimmt ist, sage ich jetzt mal, also sprich Background etc. Aber genauso für Leute, die sagen, hey, ich möchte mich auf mein, zum Beispiel, ja, wir bemühen dieses Beispiel natürlich hier im Podcast häufig, auch wenn Ralf sagt, niemand muss überhaupt einen Marathon laufen, aber viele möchten natürlich einmal im Leben oder vielleicht auch mehrfach mal einen Marathon laufen. Ja, sehr viele.
Sehr viele.
Und die wollen ja vielleicht auch irgendwie da gut durch so eine Vorbereitung kommen und so die Verlässlichkeit haben. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, schon genau das, was ihr letztlich anbietet zu einem, wie ich nach wie vor sagen würde, sehr vernünftigen Preispunkt. Also wenn man sagt 15 Euro im Monat, wenn das runterrechnest, also wie für wie viel Quatsch andere, also Leute sonst 15 Euro mal raushauen, das finde ich ist jetzt wirklich, ich muss jetzt sagen, ich kenne die Konkurrenz nicht, mit der ihr euch noch so ein bisschen beschäftigen müsst, ob die drüber drunter liegen, aber nichtsdestotrotz, es ist ja ein eklatanter Unterschied, ob du sagst, ich leiste mir jetzt Personal Coaching oder ich habe ein KI-gesteuertes Trainingsprogramm über die App, was sich auch anpasst und weiterentwickelt. Das ist ja schon, finde ich, Next Level.
Also das ist, die Entscheidung muss natürlich letzten Endes jeder für sich selber treffen. Ne? Möchte ich jetzt einen Trainer haben? Klar, der kostet mehr und vielleicht gibt er mir aber auch mehr. Ich mag, dass mich jemand an die Hand nimmt. Okay, das sind nicht wir. Aber zwei Gedanken. Der eine gleich zum Preis, da komme ich gleich zu. Und der erste, dieses Vertrauen in die KI, das ist durchaus was, wo wir vor allem zu Beginn gemerkt haben, das fehlt komplett. Okay. Einfach, weil es da keine Lösung für gibt bisher. Ich meine, dass jeder Spotify-Algorithmus genauso funktioniert, das dürfte jedem klar sein. Da gibt es auch ein gewisses Vertrauen, aber es tut halt auch nicht weh, wenn die Musik jetzt mal schlecht ist. Dann klicke ich halt 5-mal woanders like und dann stimmt's wieder. Aber
wovon reden wir? Bei Facebook, bei Instagram, bei Amazon etc. Da denkst du nicht drüber nach und es kommt dir maßgeschneidert zugeflogen.
Genau, richtig. Und bei Training ist es aber halt so, dass wir uns da schon drüber im Klaren sein müssen und auch sind, dass die Leute halt nicht so viele Shots haben. Also ich habe ein Leben und in dem kann ich irgendwie sportlich aktiv sein, aber ich kann jetzt nicht 10-mal Marathon verhauen, weil dann bin ich selber kaputt. Das heißt, die Möglichkeit des Scheiterns muss natürlich so gering wie möglich gehalten werden und die Möglichkeit des Erfolgs so groß wie möglich. Und dieses Vertrauen dahingehend aufzubauen, war am Anfang schon eine Herausforderung. Jetzt mit zunehmender Nutzerzahl wird das vor allem dadurch leichter, dass wir sehen, dass bestehende Nutzer neue immer mehr einladen und nichts funktioniert besser als das. Also wenn ich sage, hey, ich benutze deine App, finde die total cool, probier's doch mal, die ersten 2 Wochen kostet's nichts, dann funktioniert das immer besser, wie wenn wir jemanden nur über Werbung bespielen, ganz klar. Und der Preispunkt, nochmal zurück zu dem Vertrauenspunkt zuerst, das ist auch was, wo wir gerade jetzt, wo wir dann, da kommen wir dann vielleicht auch nachher noch zu, bei der Weiterentwicklung des Produkts und wie wir vorhaben, in eine breitere Zielgruppe zu kommen, wo wir wirklich noch einen Fokus drauf legen müssen, ist die Art und Weise, wie wir das kommunizieren. Also wie wir zum einen den Mehrwert der App kommunizieren, den wir sehen, und wie wir zum anderen aber auch die Inhalte kommunizieren. Also warum hat sich mein Training jetzt wie angepasst? Wenn da einfach nur steht, so wie das aktuell ist, ja, wir haben deinen Trainingsplan angepasst. Okay, super, danke, aber mich würde schon interessieren, warum. Und das fehlt momentan noch. Das ist aber wahnsinnig schwierig, das, was die KI da macht, dann zu verbalisieren oder also auszuschreiben, automatisiert und zu sagen, das hat sich angepasst, weil. So.
Ja, das ist ja genau das, was dann ein Coach leisten können muss, sollte wie auch immer. Ja, das kann auch nicht jeder. Es wird auch nicht immer angepasst, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, aber das zeichnet ja ein gutes Coaching aus, dass man eben sagt, okay, pass auf, wir ändern jetzt etwas und zwar aus dem und jenem Grund. Ja, und der muss ja irgendeinen Anlass vorher haben. Ja, und nicht nur, weil jetzt irgendein Termin dazwischen gekommen ist, sondern weil es eine Anpassung an Trainingssituationen
ist. Genau. Wir werden da jetzt so einen Zwischenschritt gehen erstmal. Tue mich mittlerweile immer schwer mit dem Bekanntgeben von Timelines, die IT-Entwicklung nun mal die IT-Entwicklung ist. Aber dass wir hingehen und dieses Fenster, in dem wir planen, erweitern, oder sichtbar planen, erweitern und quasi innerhalb einer Woche versuchen, so einen Rahmen zu schaffen, sodass du auch Trainings verschieben kannst. Wenn du jetzt sagst, ich kann jetzt Montag nicht, ich möchte das gerne Mittwoch machen, dann kannst du das verschieben. Und dann kommt aber genau das. Ja, können wir machen, aber dann schlagen wir dir vor, am Donnerstag dafür aus der VO2 Max-Einheit eine Grundlageeinheit zu machen. Jetzt als Beispiel. Ne? Also du kannst was ändern, aber deshalb würden wir dir dann empfehlen, auch noch das und das zu ändern. Ist das in Ordnung für dich? Ja oder nein? Dann kann der Nutzer ja immer noch sagen, nö, möchte ich nicht. Und sieht dann eben an der Auswirkung der Ermüdung, was passiert. Das ist was, wo wir momentan dran arbeiten. Und das ist so ein Zwischenschritt. Und also nochmal zurück zu dieser Kommunikation. Durch Kommunikation Vertrauen zu der rein technischen Lösung aufzubauen, ist super wichtig. Und da sind wir ja auch noch nicht da, wo wir hin sollten. Gar keine Frage. Zum Preis.
Aber das ist ja, ja, warte noch kurz, bevor wir zum Preis kommen. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt in Rückmeldung, wenn man Coachings macht. Ja.
Ja.
Ich kann dann nicht, ja, soll ich den Lauf nicht XY machen? Ja. Und dann zu denken, okay, ich verändere jetzt die Reihenfolge nur in einer Woche, dass man dann einfach mit dem nächsten Training weitermachen kann. So funktioniert der Training nicht, weil idealerweise sind ja die Trainingsinhalte,
Philipp lacht,
ja, aufeinander abgestimmt, ja. Das ist dir als Profi natürlich klar.
Ja.
Aber Philipp, ich möchte nicht wissen, wie viele Profis selbst da oder Profiläuferinnen selbst da Fehler machen und sagen, okay, ich bin jetzt in der Höhe, fühle mich geil, also ziehe ich den Tempoblock einfach vor. Ja, oder genau. Ich verkürze die Regeneration dazwischen, wie auch immer, ja, weil ich möchte noch ein Tempo-Ding genau, bolzen,
bevor mein gemacht, Abflug muss ich sagen, ist. Ja? In früheren Zeiten. Man lernt natürlich daraus, dass du manchmal denkst, im Trainingsplan hat mir das jetzt beispielsweise Renato so oder so aufgeschrieben, aus irgendeinem Grund hast du vielleicht einen Tag geschoben oder keine Ahnung, und dann denkst du, okay, mit einem Zwischentag kriege ich aber trotzdem noch beide Einheiten hin, bevor ich dann wieder irgendwie zum Beispiel aus Kenia zurückfliege. Mhm. Funktioniert in der Regel nicht, weil oftmals, also im besten Falle hat sich ja dann der Trainer, die Trainerin ja auch die Gedanken gemacht, warum nicht nur eine Belastungseinheit an diesem und jenem Tag sein soll, sondern auch warum dann vielleicht 2 oder 3 Tage in einem Trainingsplan dazwischen sind, wo du halt wirklich regenerieren solltest. Und wenn du diese Regenerationszeit natürlich verkürzt, ist das in aller Regel jetzt auch nicht hilfreich, auch wenn es sich fürs Gemüt und fürs Ego natürlich gut anfühlt, dass du alle zumindest wichtigen, vermeintlich wichtigen Tempoeinheiten abgearbeitet hast. Das bringt ja trotzdem dann oftmals das ganze Gefüge durcheinander, beziehungsweise im schlimmsten Fall riskierst du natürlich, dass du irgendwie ins Übertraining abrutschst, verletzt oder dir eine Verletzung reinziehst oder was auch immer, einen Infekt holst, weil das Immunsystem einfach down ist. Und deswegen ist ja diese Verschiebungen oder die sind ja nicht, da sollte man dann schon aufpassen, dass das alles nach wie vor noch alles im Einklang ist miteinander.
Das hat schon Sinn. So kann man es, glaube ich, genau.
Gut, dann lass uns jetzt nochmal zur Preisvariante kommen. Wir haben jetzt ja Streamingdienste und sowas da entgegengesetzt, ja. Ich setze mal was anderes dagegen, ja, weil ich ja gerade die 10 Tage in München war und halt, um auch Philipp abzuholen und die Menschen im Süden der Republik, ja. Eine Maß auf der auf dem kommenden Oktoberfest, auf der Wiesn, ja, wird 13,80 Euro kosten. Also eine.
Krass.
Ja, darüber reden wir. Und jetzt du, André.
Und jetzt ich. Ja, in München. Ich habe tatsächlich gerade meinen Oktoberfestbesuch abgesagt. Siehst du? Gut so. Die Preisfindung war tatsächlich für uns wahnsinnig schwierig zu Beginn, weil wir gar keinen Referenzpunkt hatten. Wir wussten, es gab halt keine Lösung in dem Bereich. Ja, es gab Training Peaks, aber das ist nicht so das Gleiche. Es gibt eine Pro-Version von Strava und von Runtastic, ist aber auch nicht das Gleiche. Und dann haben wir angefangen, weil wir es nicht besser wussten, und haben gesagt, naja, was kostet denn ein Personal Trainer im Schnitt? Und haben einfach mal 150 Euro gesagt. Haben wir nicht einfach gesagt, wir haben schon ein bisschen geguckt. Und dann haben wir gesagt, gut, keine Ahnung, wir machen einfach mal 40 Euro. Und die Kommunikation davon, dass wir sagen, also 40 Euro im Monat, die Kommunikation davon, dass wir sagen, wir bieten dir einen digitalen Personal Trainer, deswegen kostet er weniger, hat nicht funktioniert, weil die Leute zu Recht ja irgendwie auch halt eine App sehen und dann sagen, was, 40 Euro für eine App? Nee. Dann sind wir runter auf 30, weil wir es nicht besser wussten. Und dann war es tatsächlich besser. Und es gab tatsächlich auch oft die Rückmeldung, ich würde auch 50 dafür bezahlen. Da haben wir diverse Umfragen gemacht. Aber so richtig durch die Decke ist es immer noch nicht. Und dann gab es genau diese Überlegung, machen wir einen Spotify-Preis da draus, 9,99 € oder 90 im Monat, oder was machen wir? Und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und habe entgegen aller im Team gesagt, wisst ihr was, wir nehmen den Preis Anker Swift, den kennt jeder, zumindest im Radfahren, und machen 14,99. Und seitdem haben wir, glaube ich, noch 3 Beschwerden zum Preis bekommen. Und das hat, also das hat schon mal funktioniert. Und so haben wir den Preis gefunden. Und wir haben auch eine Free-Version, genau. Die kann aber vergleichsweise wenig. Das muss man natürlich auch sehen. Also der eigentliche Mehrwert steckt in der Pro-Version. Und ich glaube, jedem, die Diskussion habe ich mir auch mal mit einem Nutzer geführt. Ich glaube, die wissen dann auch gar nicht, dass ich das tatsächlich selber noch schreibe. Aber wenn man für eine Lösung nichts bezahlt, dann muss doch jedem klar sein, dass man mit was anderem bezahlt. Und in dem Fall sind es dann eben die Daten. Und wer das nicht möchte, der, also wir sind halt ein Unternehmen. Und ja, so stehen wir jetzt bei 14,99 und das funktioniert.
Also gut, da vielleicht auch nochmal kurz einhakend. Also ich glaube, die Erwartungshaltung, es hat sich, finde ich, ein bisschen gebessert, auch was so digitale Themen anbelangt oder Apps anbelangt. Letztlich das, was wir hier als Podcast anbieten, ist ja auch irgendwo ein digitales Produkt. Wir haben natürlich aus zu viel Zeit und Corona 2020 das mal so als ambitioniertes Hobby angefangen, ohne den Plan, dass das wöchentlich stattfindet. Es ist bis jetzt immer wöchentlich erschienen. Es fließt jede Woche eine Menge Zeit und Arbeit hier rein, das hinzubekommen und online zu stellen. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass diese Community immer noch weiter wächst und wir so viele offensichtlich Ausdauersportbegeisterte Menschen haben, die hier zuhören. Das ist alles toll. Aber wie du schon gesagt hast, bei uns war dann auch irgendwann die Entscheidung, boah, es ist sehr viel Zeit, die da reinfließt. Irgendwie müssen wir auch gucken, wir haben ja auch Kosten und wir wollen ja dann irgendwie auch die Zeit, die wir investieren, irgendwie auch was verdienen dran. Und dann ist der andere Punkt natürlich, entweder wir machen es bezahlschrankgebenmäßig oder wir sagen, wir machen Werbung, dann ist es aber zumindest vom Studenten bis, keine Ahnung, wem auch immer, in einem Gutverdiener vielleicht für alle, glaube ich, erträglich, sage ich jetzt mal, und niemand muss was dafür bezahlen. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Ihr seid ja auch inzwischen, da können wir vielleicht noch dazu kommen, wie viele Leute ihr tatsächlich inzwischen seid. Euer Unternehmen gibt es ja seit 4 Jahren, hatten wir, glaube ich, mal gesprochen, seit der Gründung.
Ja, also 2018 genau, war so die erste Idee, die GmbH ist offiziell gegründet im Februar 2020.
Genau, also das, ihr seid noch ein vergleichsweise junges Unternehmen, ihr seid noch ein Startup, trotzdem habt ihr echt schon viele Menschen an Bord, die ja auch zu Recht für ihre Arbeit bezahlt werden sollen. Und das ist ja natürlich ganz logisch, dass man dann irgendwann auch für seine Arbeit irgendwas verlangen muss. Und ich finde, wie gesagt, 14,99 ist noch ein bezahlbarer Preis pro Monat, zumal um die Sache rund zu machen. Ich weiß das ja, weil ich auch von Julian immer gute Briefings bekomme. Wer zum Beispiel direkt sagt, dass er 12 Monate bei euch dieses Angebot nutzen möchte von der Pro-Version, sparst du ja nochmal 33%, dann sind ja nur noch 119,99 auf 12 Monate gerechnet. Also das ist ja dann auch nochmal echt ein eklatanter Unterschied. Und von dem her, ihr seid inzwischen, nimm uns gerne mit, also ich glaube 15 oder 20 Mitarbeiter, ne?
Da lass mich den Preispunkt noch kurz abrunden von meiner Seite, weil das ist nämlich interessant, was du gerade sagtest. Das sehen wir tatsächlich, dass ein immer größer werdender Anteil, also momentan über ein Viertel, ich glaube sogar Richtung ein Drittel der Leute, die Monatsabos buchen, nach dem zweiten oder dritten Monat ein Jahresabo buchen. Das heißt, die erkennen dann den Mehrwert und sagen, okay, ich bleib dabei und mein Training ist halt so ein Long-Term-Project. Ich muss das länger machen, um da dabei zu bleiben, erfolgreich zu sein und das nachhaltig zu machen und bucht dann ein Jahresabo. Ja, also das ist schon, und das ist auch für uns echt echt cool. Also nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch als vertrauendes Produkt. Das ist ja okay. Wir sind 18 Leute momentan. 18 Leute. Viel IT. Das ist auch das, was wir am meisten suchen momentan.
Sie sind auch nicht die günstigsten Gehälter, die du zahlen musst.
Also falls noch Menschen da sind, die als ausgewiesene IT-Experten keinen Job haben, Klammer auf.
Unwahrscheinlich.
Wird es nicht geben, genau.
Und Bock auf eine Sport-App haben, meldet euch bei André. Oder bei uns und wir vermitteln euch.
Enduko.app/jobs wäre da die Seite. Aber also ein Teil ist IT, ich würde sagen fast die Hälfte. Dann Marketing, Design, Grafikdesign, UI, UX-Design und Sportwissenschaft. Das ist so die gut und Finance. Ist so ein bisschen mit Marketing gemixt momentan noch. Aber wir sind immer noch ein relativ kleines Team. Also die Pläne, die wir haben, sind andere. Aber momentan ist der Stand 18 Leute.
Weltherrschaft war es, glaube ich, ne?
Genau, das wurde mir... Ja,
Weltherrschaft,
ja. Da lief ja die Aufnahme noch nicht. Das wurde mir von dem Wunsch gelegt.
Ja, also. Aber lass uns nochmal, bevor du auf die Weltherrschaft gehst, nochmal die Philosophie eures Trainingsansatzes, weil das, glaube ich, noch spannend ist. Ihr habt ja jetzt nicht nur in deiner Person, sondern mehrere Menschen, die eben ja von einem sportwissenschaftlichen Hintergrund kommen. Und das ist ja jetzt auch für unsere Gemeinde interessant. Wir propagieren ja hier den 80-20-Ansatz, also 80 low, 20 intensiv, mal als grobe Benchmark. Ja, das die Ausgestaltung ist natürlich dann noch eine deutlich diffizilere Angelegenheit. Was ist eure grundsätzliche Philosophie?
Ja, sehr nah dran. Also ich möchte jetzt keins der bekannten Modelle nennen, ganz einfach deshalb, weil ich dann dahinterher oft drauf festgenagelt werde und sage, ja, aber das ist da so und da ist es so. Aber von der Philosophie her ist es nah an dem, was du gerade sagtest, 70-30, 80-20, irgendwie sowas. Was wir machen ist, also nicht wir, sondern der Algorithmus schaut sich an, wenn jemand einen Wettkampf plant, und das tun die meisten, nicht alle, manche wollen auch einfach nur besser werden, dann hat man die Möglichkeit, Höhenmeter mit einzugeben. Und je nachdem richtet sich zumindest in der Vorwettkampfphase das Training nochmal spezifisch eventuell auf die Höhenmeter oder eben nicht oder eben weniger. Und ansonsten ist es ganz normal so, dass periodisiert wird auf die Zeit, die wir haben. Wenn du jetzt super knapp einen Wettkampf eingibst, dann funktioniert das irrtümlicherweise auch noch. Also da kommt eben die Meldung, die dann kommen müsste, noch nicht. Auch das muss auf jeden Fall noch kommen. Also angenommen, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt übermorgen Marathon, da hier am Wochenende Berlin. Dann wirst du ja eigentlich kommen, nee, machst du nicht.
Diese App zerstört sich in wenigen Sekunden selbst.
Ja, also wir löschen uns wieder. Aber es wird ganz normal periodisiert. Es ist auch in der App sichtbar gemacht. Unter der Saisonansicht sieht man ziemlich gut diese Formkurve, wie sie sich, das sehen jetzt die Zuhörerinnen, Zuhörer nicht, aber ich zeichne gerade so eine sich aufsteigende Kurve. In Wellenform, also das ist ganz gut grafisch dargestellt, was da passiert, inklusive aller Phasen, die da entsprechend verplant werden. Und grundsätzlich halten wir es, wie du gerade sagtest, ja.
Ja, das ist schon mal ein spannender Ansatz, weil im Real-Life-Coaching findet man ja sehr oft die Rückmeldung, so langsam kann ich nicht laufen. Mhm. Ja, das heißt, die Realität sind ja Abweichungen von Plänen, ja, und ja. Ich erlebe das halt gerade im Ausdauerbereich sehr viel, völlig egal, ob es Radfahren oder Triathlon oder Schwimmen oder Laufen ist, dass die Leute nicht gerne sehr, sehr langsam unterwegs sind, was sie aber aufgrund ihres Fitnesszustandes eigentlich müssen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist mit der größte Punkt für, oder sollte sein, mit der größte Punkt für Diskussionen. Also das, ich glaube, das Beispiel kennt fast jeder, der entweder in Gruppen läuft oder Rad fährt. Komm, wir fahren locker. Ja, wir kommen im 33er Schnitt halt. Also das funktioniert einfach nicht, weil Ballern halt mehr Bock macht und weil sich da einfach die Leute eher hingezogen. Das ist für mich dasselbe. Ne? Also wenn ich Grundlage fahren würde, ich habe einen relativ hohen Puls, also mein Grundlagepuls liegt irgendwie so bei 120 bis 140. Da fahre ich rückwärts gefühlt. Also da, das ist stinklangweilig. Aber hätte ich ambitionierte Ziele, wäre es halt nötig. Ja, gar keine Frage.
Wie reagiert da die KI drauf? Ja, weil das I ja häufig subtrahiert wird bei Trainings, wie du es gerade gesagt hast. Das erlebe ich häufig, ja. Aber wie reagiert die KI drauf? Weil das ist für mich wirklich eine sehr spannende Frage.
bei mir tatsächlich meistens so, dass ich dann erstmal einen Ruhetag reingeknallt kriege. und mein Training eben verlockert wird. Das ist übrigens auch mit einer der Punkte, vielleicht ganz interessant, wir werden oft gefragt, ja, ich möchte aber eine Zielzeit angeben. Ich möchte sagen, ich laufe den Marathon in, was weiß ich, 4 Stunden 30. Das machen wir deshalb nicht, weil wir nicht garantieren können, dass das Training gesund bleibt, wenn wir diese Zahl erreichen wollen. Wir fahren das genau andersrum. Wir sagen, wir machen dein Training so optimal wie möglich. Das heißt, ja, wir gucken, dass du bestmöglich vorbereitet da an der Startlinie stehst. Aber bestmöglich vorbereitet heißt eben nicht nur fit, sondern auch gesund und nachhaltig gesund. Und das kann sein, dass das dann eine 4:30 wird am Ende, aber vielleicht auch eine 4:45. Wir arbeiten an einem Tool, das kann ich auch schon teasern, das dann genau das vorhersagt. Also das sagt, basierend auf deinem jetzigen Trainingsstand, landest du da am Wochenende in Berlin bei einer 4:30. und vielleicht aber halt auch nicht. Und das Gleiche geht natürlich auch schon, wenn du dann deinen Wettkampf zur Planung eingibst, dass wir sagen, okay, Stand heute, wenn alles glatt läuft im Training, dann kommen wir da in einem Fenster von bis raus. Aber wie Ralf gerade schon sagte, die Normalität ist eher die Abweichung des Plans und die Anpassung dessen. Und dann verändert sich natürlich auch die prognostizierte Zielzeit.
Lass uns doch vielleicht noch einen Ausblick wagen. Wir haben ja schon vorher öfters angeteasert, dass ihr noch große Pläne habt. Natürlich jetzt ein bisschen spaßhaft ausgedrückt, aber natürlich, ihr seid ein junges Unternehmen, ihr seid im Aufwind, ihr freut euch über mehr und mehr Userinnen und User, die auch auf euch vertrauen. Wo soll es hingehen? Also Multitool, Social Media, also Multisport-Tool seid ihr ja schon, aber vielleicht noch mehr integrieren. Social Media Plattform für Sportler, so ein bisschen wie Strava noch bei euch. Was sind so die Pläne?
Nee, ich glaube, Bestehendes nachzubauen macht keinen Sinn. Also gerade Strava, da gab es auch, gerade weil wir zu Beginn mit dem Routentool angefangen haben, oft fälschlicherweise den Vergleich, ja, gibt doch schon Strava, warum soll ich euch runterladen? Und also das, da halte ich so, dass das keinen Sinn macht. Strava macht das immer besser, sagen wir es mal so. Und Strava ist ein soziales Netzwerk, das ist in Ordnung, das soll es bleiben, aber Training kann Strava nicht. Und was wir wollen, ist zum einen ich nenne das jetzt mal den reinen Trainingsteil. Also auch hier wieder, ich zeige jetzt so eine Pyramide in die Kamera. Die hat drei Stufen in meinem Kopf. Die erste Stufe ist die Spitze ganz oben. Das ist eben das Training, wie es jetzt ist in der App. Das wird nie fertig sein, das wird nie perfekt sein, das wird immer verbessert werden müssen und können und sollen. Und da kommen weitere Sportarten dazu, Ausdauersportarten. Ich sagte vorhin schon, dass grundsätzlich eigentlich jede geht, dass es eben nur Zeit und Leute braucht. Und der zweite Schritt, den können wir schon so ein bisschen anteasern, der wird demnächst kommen. Wir haben gemerkt, dass das, wie wir es aktuell kommunizieren, auch wie es jetzt beispielsweise auf der Website steht, dein KI-Trainer für Ausdauersport, dass das ein sehr technischer Ansatz ist und dass mit diesem Ansatz nur eine bestimmte Zielgruppe was anfangen kann. Also eben die, die in der Regel schon so ein bisschen ambitionierter sind und viel auf Daten und Analyse und Selbstoptimierung. Und der Mehrwert dieses Trainingsplans kann ja aber theoretisch jedem zur Verfügung stehen, der das möchte. Und da haben wir oder werden wir Mechanismen nutzen, die durchaus anderen auch schon zum Erfolg verholfen haben. Ich überschreibe das jetzt mal mit Gamification. Mhm. Aber auf eine Art und Weise, wie es das bisher nicht gibt. Also wir werden eine Möglichkeit schaffen, weltweit ortsunabhängige Vergleichbarkeit zu schaffen. Ja, wie es das bisher noch nicht gibt, an der Stelle würde ich es mal mit der Beschreibung belassen, aber wir werden da deutlich mehr Gamification nutzen. Das ist in den letzten Zügen. Die interne Testversion wurde gestern hochgeladen. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht reingeguckt, aber bis die Folge live ist, habe ich bestimmt mal reingeguckt.
Das interessiert mich aber auch.
Das ist, also so aus der Theorie ist das wirklich richtig, richtig cool. Und ich bin echt gespannt, wie das angenommen wird. Das ist also der zweite Schritt. Dann, also was die Produktentwicklung angeht, dann haben wir natürlich, momentan sind wir überwiegend in der Dachregion aktiv, wollen auf Europa ausweiten und auf die USA. USA ist nochmal ein ganz anderes Brett. Da machen, glaube ich, viele den Fehler, dass sie einfach das Marketingkonzept aus Europa nehmen, einmal über den Atlantik werfen und sagen, ja,
das geht nicht.
Klappt schon, aber das funktioniert halt nicht. Da waren ein Kollege und ich jetzt im Mai eine Woche schon mal drüben und wir sind auch im Herbst nochmal dort. Also USA durchaus interessanter Markt, auch weil die Amerikaner schneller auf solche Lösungen anspringen und auch viel technologieoffener sind. Also diese Akzeptanz / Vertrauen, was wir vorhin angesprochen hatten, das findest du da nicht. Wenn ich das da drüben jemandem erkläre, geil, sofort runtergeladen. Genau, das wird so die zweite Welle sein. Und die dritte Welle ist es nicht, aber der dritte Schritt ist dann eine Produktentwicklung, die auch mit Hardware zu tun hat. Soweit möchte ich es jetzt mal beschreiben. Okay,
interessant.
Da sind wir aber noch, da sind wir aber noch 2-3 Jahre weg.
Also das klingt ja alles sehr, sehr spannend und ist nach meiner Definition nicht so weit von Weltherrschaft entfernt. Ja,
zumindest in dem Bereich. Markt,
zumindest in dem Bereich, ja. USA, also doch Silicon Valley, ja, haben wir ja gesagt. du kannst, André, schon mal darüber nachdenken, wie euer Schritt in Richtung zum Beispiel Krankenkassen sein könnte, weil das für mich der Ansatzpunkt ist. Euch die kleine Anekdote zu Böhmermann und Saarland-Bashing zu erzählen. Ja, Böhmermann hatte in seiner Show eine fantastische Abrechnung mit homöopathischen Zuckerkügelchen gemacht. Ja, weil homöopathische Zuckerkügelchen sind Zucker, ja, sind nichts weiter als Zucker. Alles andere ist darin nicht enthalten. Über den Placebo-Effekt hinaus gibt es keine Wirkung. Keine Wirkung. Punkt. So, und da hat er diese Show beendet, die wirklich großartig ist, die findet ihr natürlich noch bei YouTube, beendet mit einem Video, das einen mittelmäßig begabten Deutschrapper zeigt, der im Auftrag der Krankenkassen aus Rheinland-Pfalz, was ja bekanntlich nicht weit weg ist vom Saarland, ja, einen Rap macht zu homöopathischen Mitteln, ja. Also wirklich bodenlos, ja, absolut bodenlos. Aber
haben wir sogar noch ein Jugendwort reingebracht. Ja.
Bodenlos. Genau. Aber er hatte die Größe, jetzt nicht nur einfach das Video zu zeigen, sondern er hat diesen DJ dann eingeladen in die Show und der hat dann tatsächlich in der Show ein Anti-Homöopathie-Rap zusammen mit dem Rundfunk-Symphonieorchester Ehrenfeld da zum Besten gegeben. Und es war großartig. Ja, also das ist wirklich großartig. Und dieser Typ stammt aus dem Saarland. Mhm. Ja. So, am nächstfolgenden Wochenende war ich zum Halb-Ironman in Luxemburg, ja, was bekanntlich ebenfalls sehr nah am Saarland ist, und bin, ja, Achtung jetzt, ja, Lifehack, meine Frau kommt aus dem Saarland, ja, bin also mit meiner Family bei meiner Schwiegermutter im Saarland, ja, und höre, wie im saarländischen Rundfunk, ja, dieser Mensch interviewt wird und das ist ja Wahnsinn und gerade der Böhmermann, der immer das Saarland-Bashing macht und wie war der denn und so weiter und so weiter. Und dann hat er gesagt, ach, der war eigentlich ganz nett. Das wollten die nicht glauben beim saarländischen Rundfunk, weil ja, der halt permanent so runtergemacht wird. Sensationell.
Die Sendung, ich erinnere mich, aber also das passiert ja immer wieder bei Jan Böhmermann. Ich glaube aber, dass das daher rührt, dass er selbst beim SR angefangen hat damals.
Ja,
genau. Irgendwie so, ne? Und dann eben Saarbrücken.
Das ist so eine zweite Ebene, ja, die schwer zu schiffen
ist. Also für alle, die das nicht kennen, das ist schon, das Saarland muss schon viel aushalten, was das angeht. Ich glaube, dass jeder rein.
Aber das Saarland ist immer
zusammengezogen.
Das Saarland ist immer in jeder Woche in großen Nachrichtensendungen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ja, in großen Nachrichtensendungen vertreten, nicht durch inhaltliche Dinge, sondern Waldbrand, ja, zweimal so groß wie der Saarland.
Ja,
wie groß ist das Saarland?
Gute Vergleichsgröße.
Niemand weiß, ja, es kommt jede Woche mindestens einmal oder zweimal in Tagesschau oder heute oder, also jetzt nicht irgendwo,
das ist eine
sondern
enorme dort, Größe, auch nicht als Ironie. Alle Zuschauerinnen, alle was anfangen können.
Was anfangen kann.
Und dann, wenn das so ist,
halb so groß wie das Saarland. Wie groß ist das Saarland?
Ich glaube, in der letzten Legislaturperiode waren wir noch dadurch bekannt, dass wir zwei Ministerinnen gestellt haben, also auf Bundesebene. Wir, sage ich jetzt schon. obwohl ich selbst kein Saarländer bin. Aber ja, das stimmt. Das Saarland wird relativ oft für doch eher negative Vergleiche herangezogen. Ja, muss jeder selber beurteilen.
Ja. Zur ernst gemeinten Frage aber, weil du sagst ja nachhaltig gesund, ja, ist nicht der Ansatz in Richtung Krankenkassen, gerade was jetzt eine Breite angeht, auch etwas, wo ihr hinschaut?
Ja. Das Problem sind nicht wir, sondern die Krankenkassen tatsächlich.
Vollkommen überraschend.
Da gab's schon Versuche von uns mit verschiedenen Kassen. Auch da, ich meine, da sind wir halt in einem komplett anders regulierten Feld unterwegs. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist einfach nicht so einfach. Auch zu Recht. Also ich meine, es kann natürlich nicht jeder einfach sagen, hier ist eine Sport-App oder eine Health-App oder weiß ich nicht und mach mal und die Kasse zahlt das. Aber die Prozesse dahinter, um dann sicherzustellen, dass das auch wirklich gut ist und richtig ist und dass Ärzte das vielleicht abrechnen können als digitale Gesundheitsanwendung oder sonst was, das ist ein ganz anderes Feld. Das ist wahnsinnig komplex. Es gibt Bemühungen in diese Richtung von uns, auch wenn das dann vermutlich, großes vermutlich, nicht ganz mit der App sein wird, wie sie jetzt aktuell ist. Ich habe gerade angesprochen, wir gehen mehr Richtung Gamification, dann kann ich es natürlich nicht auf der anderen Seite, das passt irgendwie so zusammen zu so einer ernsthaften App, die auch Krankenkassen schreibt. Aber die Technologie dahinter ist ja dieselbe. Also ob das dann vielleicht in einer zweiten App gebündelt werden kann oder ob wir die Technologie outsourcen, weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber bisher ist es tatsächlich leider an der, ich nenne es jetzt mal Langsamkeit und
Trägheit.
Fremdheit, Trägheit der Krankenkassen gescheitert. Aber grundsätzlich natürlich ein Riesenthema, auf jeden Fall. Gar keine Frage.
Also weil du sagst, Nachweis von Wirksamkeit und so weiter, die bezahlen auch Homöopathie, wo nachgewiesen ist, dass keine Wirksamkeit existiert. Also das ist, da sind ja so unlogische Geschichten drin. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also zumindest bei meiner Krankenkasse ist das so, die setzen halt jetzt die Zukunft genau dahin, nämlich in Richtung Digitalisierung und Daten Gathering, ja, also die wollen gerne, dass ich eine App mir anschaffe, ja, und natürlich mit meinen Gesundheitsdaten, sprich mit meiner Uhr, am besten 24/7 verbinde, um meine Gesundheitsdaten tracken zu können.
Ja, also auch
das
hier,
ist,
ne?
Das war ganz unverhohlen, ja, ein Ansinnen, mein komplettes Innenleben sich anzueignen. Ja. Und was wird denn daraus folgen? Da wird natürlich eine Einstufung in bestimmte Risikoklassen daraus folgen.
Und daraus, also genau, das mal noch so einen disruptiven Gedanken einzuwerfen, wer sagt denn, dass wir nicht in ein paar Jahren irgendwie alle irgendwo einen Chip haben, der das alles trackt und überträgt und basierend darauf, wie wir uns so im Alltag verhalten, sind wir sportlich aktiv, sind wir nicht so aktiv, wie ernähren wir uns, wie viel Alkohol trinken wir, rauchen wir und so weiter. Wer sagt denn, dass darauf basierend nicht der Tarif der Krankenkasse festgelegt wird.
Ganz sicher. Das ist ja der Hintergrund.
Nee, genau. Und das sagt jetzt vielleicht noch keine Krankenkasse, aber das wird schon irgendwie in die Richtung gehen, denke ich. Da wird in Europa mit der DSGVO, das wird sicher ein bisschen länger dauern. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Aber das geht sicher in die Richtung. Und nochmal, um da zurückzukommen, dass gesundes Training einen Effekt hat, also das muss ich, glaube ich, jetzt hier niemandem mehr nachweisen. Aber mir ist schon auch klar, dass eine Krankenkasse ein gesicherteres Level haben möchte dessen. Also diese DiGA ist digitale Gesundheitsanwendung, wenn man dort zertifiziert ist, dann kann ein Arzt dir einen Code geben und sagen, hier, lad dir die Enduko-App runter, trainier damit oder wie auch immer die dann heißt. Und dieser Zertifizierungsprozess sieht vor unter anderem eine Studie über ein Jahr, die dann eben die Wirksamkeit belegt. Also das sind alles Prozesse, die einfach lange dauern und das stößt, das muss man auch sagen, stößt dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, an die Geschwindigkeit, die wir als Startup so im Alltag halt fahren. Also das passt tatsächlich nicht so ganz zusammen. Auch wenn grundsätzlich die Idee auf der Hand liegt, in der Umsetzung scheitert es dann ein bisschen.
Für mich aber also ein Zukunftsthema, weil wir werden uns ja in unserer Gesellschaft insgesamt sehr viel stärker halt auch mit Bewegung, auch Bewegung im zunehmenden Alter auseinandersetzen müssen. Und da kann Laufen, wem sage ich das euch, ihr Lieben da draußen sicher nicht, aber einen großen Beitrag leisten. Ja, also ne, jede Form von Ausdauersport kann einen extrem hohen Beitrag leisten. Das ist schon
absolut. Ja. André, bevor wir dich verabschieden, bedanken wir uns natürlich wahnsinnig für deine Zeit und die ultra spannenden Insights, wie man überhaupt dazu kommt, sowas zu gründen und aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und wir werden natürlich auch noch Werbung machen für euer Event, weil wir haben es zwar letzte Folge natürlich schon gemacht, nichtsdestotrotz am Wochenende, Samstag ist euer großes Freitag meine ich natürlich, ist euer großes Event. Dann wird es aber nur für kurz entschlossen, weil unsere Folge kommt Freitag. Genau, also gut, dass heute, wir letzte Woche schon mal erwähnt haben, aber heute, Reminder schadet es ja sicherlich nicht. Freitagabend in Berlin, Leute, wer Lust auf Eiscreme hat, wer Lust auf einen gemeinsamen Lauf hat, wer Lust hat, André zum Beispiel persönlich kennenzulernen und aus der Gegend von Berlin ist oder zufällig am Wochenende in Berlin, der sollte auf jeden Fall bei euch vorbeischauen. Wir werden das auch nochmal hier in den Shownotes verlinken, wann, wo und so weiter. Was habt ihr vor? Willst du auch nochmal kurz in eigenen Worten erzählen?
Genau. Auch das ein Test. Wir hatten das hier einmal in Saarbrücken mit Fahrrad, da war der Manuel Fumitsch dabei. Und jetzt in Berlin werden wir es einmal mit Läufern und Läuferinnen machen. Zusammen mit Chunks bei Coro, also die Eisdiele, wird es 2 Laufgruppen geben, unterschiedliche Distanzen, ich glaube 7 und 10, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir laufen los um 17 Uhr an der Chunks bei Coro Eisdiele. Die Uhrzeit schaut bitte jeder nochmal nach, ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Und nach dem Lauf, genau, ein paar Leute von uns sind da und wird es eben Eis geben, eine extra für uns kreierte Eiscreme. Ich bin gespannt, wie Enduko-Eis schmeckt. Und genau, dann einfach so ein bisschen netter Austausch danach. Und wer da Lust hat, die Liste ist, glaube ich, schon relativ voll. Aber gerne noch anmelden, wenn jetzt das jemand Freitagmorgen hört.
Freitagmorgen 5 Uhr direkt anmelden und letzten Spot ja, safen hier.
Genau. Ja, also wer da Lust hat, dazu zu kommen, super gerne, super cool. Kostet nichts außer Zeit. Und ja, die wird gut.
Ja, fantastisch. Ich weiß nicht, was ihr sonst am Wochenende vorhabt an sportlichen Aktivitäten. Philipp, hast du schon wieder
Ich versuche mich an sowas Ähnlichem wie Sport. Also fühlt sich nicht an wie früher, aber ich versuche mich zu bewegen. Ja, das tatsächlich täglich wieder. Das ist auch mittelmäßig befriedigend, aber man hat zumindest ein bisschen geschwitzt. ich bin am Wochenende tatsächlich, wie es der Zufall so will, auch in Berlin mit Felix mal wieder. Wir haben noch ein paar Termine in der Stadt. Also Felix ist, glaube ich, auch privat da eigentlich, aber wie es halt so läuft, hatten wir noch ein paar kurzfristige auch Anfragen. Deshalb, ja, wenn, schaffe ich es vielleicht sehr spontan am Freitag noch vorbei, aber ich glaube, Freitag ist auch bei uns schon relativ voll mit ein, zwei Meetings. Ich will noch nicht so viel dazu sagen. Können wir dafür? Nee, Felix schimpft schon bestimmt wieder, wenn wir jetzt sagen, weswegen wir da unter anderem auch sind. Ja, wird, glaube ich, wieder ein cooles Wochenende. Und weiß nicht, Ralf, bei dir, hast du mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen? Oder wie?
Du hast jetzt hier 2 Wochen European Games. Wir sind ja noch, du kennst dich ja nicht so aus. Genau, du kennst dich ja nicht so aus bei Leichtathletik. Ja, aber die Saison läuft noch. Was ist denn noch, die Saison? Kann ich dir sagen. Du kennst dich ja nicht so aus. Ja, aber True Athletics, ja, also die Kombination vom Deutschen Leichtathletikverband mit dem Verein in Leverkusen, ja, im letzten Jahr
schon. Also früher, das war mal das Bayern-Meeting war.
Auch. Also ne, jetzt, das kommt, genau, das früher das Bayern-Meeting war und True Athletics ist ja das frühere DLV-Meeting, haben sie zusammengepackt. Jedenfalls, wenn ihr die Stars der Europameisterschaften im Rheinland euch noch anschauen wollt, könnt ihr da gerne hingehen. 12.30 Uhr in Leverkusen, also bei meinem früheren Verein auf dem Platz, ja, in Schlebusch, mit Konstanze Klosterhalfen, mit den Chapeau-Springern, also Bo und Tom Blech, mit Lea Meyer. Angekündigt ist auch Malaika Mihambo. Ich weiß nicht ganz genau, weil sie ja doch ein bisschen angenockt war nach ihrem Finale, ob sie jetzt ihren kompletten Plan durchzieht. Aber ich meine, sie würde Leverkusen und jetzt das Istaf noch machen. Bin aber da bei ihr nicht hundertprozentig sicher. Aber ein sehr schönes, kleines, kompaktes Leichtathletik-Meeting für ganz für 15 Euro übrigens, André, ja, könnt ihr da hingehen. Das ist, finde ich, ein sehr okayer Preis für so eine Veranstaltung, habe ich ja beim Meeting in Leverkusen in Wattenscheid auch schon gesagt. Ganz anderes Preisgefüge als bei den Europameisterschaften leider. So ist, glaube ich, der Ansatz. Und nebenbei habe ich natürlich noch 2 Fußballspiele. Und danach die Woche dann, ne, ist, also an dem 1. September-Wochenende ist dann das Istaf. Aber da reden wir dann nächste Woche nochmal gesondert drüber.
Klasse.
Und nebenbei versuche ich noch ein bisschen Sport zu machen. Ne? Das sind so deine Kunden, André, ne?
Ja.
Ja, pass mal auf, ich habe noch 16 Termine, aber ich will auch noch 5 Mal trainieren. Ja.
Es ist, ja. Genau, also der Sport wird dann zunehmend so zum, irgendwie muss es noch reinpassen. Aber es ist halt nicht der Hauptfokus. Anders als bei Philipp. Naja, gut.
Klasse.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, André. Ja. Ja, schaut in den Shownotes, da sind alle Dinge drin. Schöne Grüße ins Silicon Valley Deutschlands, ins Triathlon-Mekka Deutschlands.
Korrekt, stimmt.
Ja, die Top-Triathletinnen und Triathleten, zumindest im olympischen Bereich, sind im Schwerpunkt in Saarbrücken in der Regel zu Hause.
Das stimmt, hier kann man gut Radfahren. Vielen, vielen Dank euch für die Einladung und ich glaube, wir haben es über eine Stunde gemacht, eine gute über eine Stunde und bis bald.
Bis demnächst, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.